Guten Tag, Jenny hier. Ich habe heute Feiertag, wie ihr alle, denke ich mal. Es ist Männertag und ich hatte am Montag keine Folge, weil ich, wie ihr es gehört oder nicht gehört habt, beim Japantag und bei der Republika war und dafür leider keine Zeit gefunden habe. Aber der wunderbare Niklas hat sich bei mir gemeldet und gefragt, Jenny, wollen wir nicht mal über die Wahlen in Polen reden, die Präsidentschaftswahlen? Denn die zweite Präsidentschaftswahlrunde steht an. Und ich weiß, es geht euch wahrscheinlich schon so, dass es euch zu den Ohren rauskommt. Aber es geht wirklich um alles. Es geht um die Zukunft von Polen. Es geht um die Frage, können wir nach einem autokratisch rechten Angriff auf den Rechtsstaat und die Strukturen, die Bürgerinnen und Bürger schützen vor Korruption, vor staatlicher Willkür, vor ideologischen Übergriffen durch eine rechte Partei, was die PiS nun mal ist. Und die ganzen strukturellen Veränderungen, die sie mit dem Bulldozer durchgedrückt haben, können wir das wieder rückgängig machen? Und diese Frage hängt jetzt tatsächlich an den Präsidentschaftswahlen in Polen. Denn die findet jetzt in der zweiten Runde am 1. Juni, also am Sonntag, statt. Und Niklas und ich werden über die Situation in Polen reden, wer antritt, was das so für Leute sind, wie die gesellschaftliche Lage ist und warum der relativ unbekannte Peace-Kandidat trotzdem gute Chancen hat zu gewinnen. Und warum es aber so wichtig ist, dass er nicht gewinnt. Denn der jetzige Präsident gehört zur Peace-Partei und blockiert die doch eher progressive Agenda von Duda, der versucht, mit seiner Koalition im Parlament in Polen all die strukturellen Veränderungen, die gemacht wurden in Polen durch die Peace-Partei, also den Rückbau des Rechtsstaates, das Hereinzwingen des Rechtsstaates in die Loyalität gegenüber der Peace-Partei und ihrer rechten Agenda gegen freiheitliche Bürgerrechte und übrigens auch gegen Korruption an sich, gegen freie Meinungsäußerung, weil alles das, was nicht den rechten konservativen Ideologien entspricht, wird da unterdrückt. Das ist es nämlich. Es wird von rechts immer vorgeworfen, Linken, aber auch Mitte-Leuten, dass ja diese Woke-Agenda etwas ist, das zu weniger Meinungsfreiheit führt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Immer wenn Konservative und Rechte das Sagen haben, beschneiden sie die Freiheit der Wirtschaft, die Freiheit der Bildung, die Freiheit der Lehre an sich, ja, die Freiheit von Presse und die Freiheit von Menschen an sich. Von Frauen, Minderheiten, LGBTQ ist da eine Sache, die genannt werden kann. Ich glaube, das habt ihr alle verfolgt, wenn ihr euch mit Polen oder osteuropäischen Ländern in den vergangenen Jahren beschäftigt habt. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, wie geht das eigentlich in Polen aus? Und es ist ein Blick in die Zukunft auch. Denn es gibt eine Reihe von noch extremistischeren Kandidaten und Parteien in Polen, die drohen tatsächlich die PiS-Partei zu ersetzen. Und die sind noch viel extremistischer, noch viel verrückter, noch viel gefährlicher. Also die Warnung, die man immer auch hier in Deutschland anbringt und in allen anderen westlichen Ländern, dass es kein Zurück gibt, sondern dass die Radikalisierung der Weg der Gesellschaft und dieser Parteien ist. Das zeigt sich sehr gut an Polen und der Entwicklung. PiS auf dem absteigenden Ast und extremistischere Parteien auf dem aufsteigenden Ast. Also wirklich, wirklich gefährlich. In dem Gespräch jetzt mit Niklas, wir haben Clips dabei, werdet ihr mitbekommen, was das so für Leute sind. Was die für Ideen haben, auch für die Gesellschaft, für Menschen an sich. Ganz, ganz gefährlich. Und natürlich auch, was die Ideen haben bezüglich Europa. Die wollen das Geld nehmen, aber die wollen sich nichts sagen lassen. Und das funktioniert natürlich in der Europäischen Union absolut nicht. So, und dann hoffe ich, dass euch diese Sonderfolge sozusagen gefällt. Guckt sie bis Sonntag, ja. Informiert euch zu den Wahlen in Polen. Ganz, ganz wichtig. Auch ganz, ganz wichtig, wenn wir bedenken, was in den USA passiert. Es ist immer besser, das geringere Übel zu nehmen. Das sollte uns jetzt mittlerweile klar sein. Selbst mir, der es schwer fällt, wählt strategisch mittlerweile und immer das geringere Übel im Vergleich zur zum Beispiel AfD. Denn die USA zeigen, Polen zeigt, sind die Strukturen erstmal zerstört, sind ideologisch verbrämte Loyalisten in diesen Institutionen, ist es schwierig für Mitte-Links-Parteien, die da wieder rauszukriegen. Die Mitte-Rechtsparteien werden mit ihnen zusammenarbeiten, denen gefällt das ja, also auf die Union ist da kein Verlass. Die Strukturen werden zerstört, Loyalisten werden in die Institutionen gesetzt. Und dann zerstören sie sie von innen. Deswegen ist es immer wichtig, die strukturelle Zerstörung durch Rechte, durch Extremisten abzuwehren bei jeder fucking Wahl. Also nur so, jetzt schon mal im Vorweg. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß jetzt mit Niklas, der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Polen und mir. Habt einen schönen Feiertag. Wir hören uns. Bis bald.
Oh, guten Morgen, Niklas.
Morgen, Jenny.
Du hast mich aus dem Bett geschmissen, Niklas. Und das für Wahlkampf.
Ja.
Warum?
Weil wir gerade einen Wahlkampf haben in unserem zweitgrößten Nachbarland Polen, der sich gewaschen hat. Also da geht's, wie man bei den letzten Wahlen eigentlich fast immer gesagt hat, ja jetzt gerade wirklich um alles. Aber
Und diesmal wirklich?
Diesmal, ja, spüre ich das auch irgendwie selbst so ein bisschen, dass man sich womöglich sogar bei der letzten Wahl 2023 ein bisschen zu früh gefreut hat und es wirklich jetzt erst wirklich entscheidet, ob Polen den Weg zurück zur Rechtsstaatlichkeit, zu den gefestigten Demokratien schafft und so. Da der Präsident, der am Sonntag final in der Stichwahl gewählt wird, in Polen einfach ja, mehr Machtfülle hat als in Deutschland und sich das eben auf die angestrebten Reformen von Donald Tusk sehr stark auswirkt.
Sehr gut oder auch nicht. Wir springen mal voll rein. Tatsächlich war ich, also wir haben eine Welt, in der permanente Aufmerksamkeit von allen verlangt wird, für alle Themen. Und ich bin nicht mehr in der Lage, allem zu folgen. Absolute Katastrophe. Es sind die Wahlen in Rumänien, es sind die Wahlen in Portugal, es sind die Wahlen in Polen. Und du kriegst Sachen nur noch so am Rande mit. Du kriegst mit, dass Portugal und Rumänien und Polen europäische Länder sind, in denen es wirtschaftlich wirklich steil bergauf gegangen ist in den letzten Jahren. Vor allem in Rumänien und Polen, hauptsächlich dank der Hilfe der Europäischen Union. Aber hier ist der Kicker. In allen drei Ländern gibt es Rechtspopulisten. Und in Polen nicht nur und Rumänien nicht nur Rechtspopulisten, ja. Rechtsextremisten, Europa, EU-Hasser, Putin-Fans. Was bei Polen ist, können wir ja gleich noch drüber reden. Aber definitiv in Rumänien Putin-Fans.
Ja.
Und es ist wirklich für mich, ich habe da eine These. Und das ist die einzige These, die sich das, ja, womit sich das für mich so erklärt. Wir haben liberale westliche Demokratien in Südasien, aber auch in Europa.
Ja.
In Südasien würde ich sagen Südkorea und Japan. In Europa würde ich Deutschland, Polen, Rumänien, also vor allem viele osteuropäische Länder auch nehmen, aber auch viele westeuropäische Länder. Wir haben binnen kürzester Zeit, in Deutschland ist das jetzt schon eine Weile her, aber Südkorea, Japan, Polen, Rumänien, 70er, 90er Jahre, einen industriellen, wirtschaftlichen Sprung gemacht.
Ja.
Also sie sind wirklich von tiefstes wirtschaftliches Mittelalter zu ins 21. Jahrhundert gehüpft.
Ja.
Und das
also,
hat dafür, meine These, und das hat dafür gesorgt, dass du eine vibrierende wirtschaftliche Entwicklung hattest und gleichzeitig hat die Gesellschaft aber nicht mitgezogen. Du hast eine zutiefst konservative Gesellschaft, in der alle irgendwie Wohlstand verlangen, aber jeder soll an seinem Platz sein, fast wie im 19. Jahrhundert. Ja, also Frauen sollen zu Hause bleiben, keine Abtreibung, Frauen sollen nicht arbeiten, die sollen sich um die Kinder kümmern, sollen die ganze Care-Arbeit machen. In Deutschland haben wir diese Diskussion zunehmend auch. Ich habe vor kurzem da so einen Kommentar gesehen von dem ehemaligen Fokus-Journalisten. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, aber ist auch nicht so wichtig. So nach dem Motto, also wer Teilzeit arbeitet, der soll doch bitte keine vollumfängliche Versorgung durch die Krankenversicherung erhalten. Dann habe ich kommentiert, sind Sie dumm oder haben Sie was gegen Frauen? Ja, weil wir wissen, wir kennen die Zahlen oder ich kenne die Zahlen, wonach ein Großteil der Frauen, die arbeiten, in Teilzeit sind. Aus nachvollziehbaren Gründen. Denn auch hier hat das gesellschaftliche Bild sich nicht mit der Industrialisierung mitentwickelt. Du machst die ganze Care-Arbeit, du gehst arbeiten. Der Tag hat nur 24 Stunden. Also bist du entweder alleinstehend und pfeifst auf die Care-Arbeit. Oder du bist verheiratet, hast Kinder und dann machst du Teilzeit, weil anders ist das nicht zu schaffen. Vor allem, wenn du zunehmend dich auch noch um die Pflege deiner Eltern und Schwiegereltern und nicht nur um die Kinder kümmern musst. Und dann
Wenn
habe ich das so
da,
drunter kommentiert und die
ja.
Leute, na, was hat denn das mit Frauen zu tun? Er hat doch nichts von Frauen gesagt. Nur von den Faulen, die nicht mitziehen wollen. Ja. Und wenn du dich genug anstrengst, wenn du schnell genug arbeitest, dann kannst du auch Vollzeit machen und dann kannst du die Care-Arbeit schaffen. Dann wieder. Und diese Kommentare kommen übrigens alle von Männern. So. Und es ist, also für mich ist das dieser gesellschaftliche Backlash, der selbst in den Gesellschaften passiert, denen es wirtschaftlich gut geht, die aber keine Veränderung wollen. Ja. Und das sind vor allem für mich diese Länder Südkorea, Japan, die beide daran krepieren werden. Also wirklich, die Länder werden daran zugrunde gehen, weil die Frauen sagen, also gut, dann heiraten wir nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr darauf. Ja, die Männer zutiefst frauenverachtend. In Südkorea werden Frauen auf der Straße angegriffen, wenn sie zu kurze Haare haben, weil behauptet wird, wer kurze Haare hat als Frau, ist Feministin und Feministen hassen Männer und dann werden die
Insane.
täglich angegriffen. Und dann sagen die Frauen, ja, dann wir brauchen euch nicht. Wir haben keine Verpflichtung, uns hier fortzupflanzen. Wer nicht mitziehen will, dann hat er halt Pech gehabt. Und die Katastrophe für diesen beiden Länder wird halt kommen, weil die noch konservativer sind, als in Europa die Länder gewesen sind. Und deswegen ist da diese gesellschaftliche Entwicklung auch so schnell passiert. Und weil sie auch noch einen ganz anderen also noch eine ganz andere Einstellung zur Arbeit haben, also wirklich bis ins Burnout gearbeitet, würde ich schon fast sagen, die Gesellschaften. Jedenfalls, das ist meine These. Wirtschaftlich, industriell nach oben wie eine Rakete. Aber die Gesellschaften wollen alle, dass sich nichts verändert. Und das sorgt für einen Sprengstoff, der die Demokratie zerstört. Weil entgegen dem, was Matthias hier mir auch immer sagt, nein, die Mehrheit hat nicht das Recht der Minderheit, Rechte zu entziehen oder sie irgendwie rechtlich ins 19. Jahrhundert zurückzuversetzen, wie das teilweise in den USA jetzt passieren wird. Ja? Du hast kein Recht, nur da wegen deiner Stimmenmehrheit Menschen ihre Rechte zu entziehen. Das sagt übrigens auch das Grundgesetz. Deswegen haben wir eine wehrhafte Demokratie. Und ich finde, langsam sollten wir die auch mal einsetzen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Bullshit. So. Und damit wir uns dann vollumfänglich ein Bild davon machen, was ich so vom Wahlkampf mitgekriegt habe in Polen, denn das war nicht viel, gucken wir uns hier den ersten Clip an. Es ist von TikTok, geht 4 Minuten und darin wird ganz gut zusammengefasst, was ich von Polen aktuell weiß.
Während ihr euch von den Neuwahlen, von der sehr turbulenten Kanzlerschaftswahl, meinetwegen von den Europawahlen und auch von den Präsidentschaftswahlen in den USA, dem Eurovision Song Contest erholen könnt und am wichtigsten das Voting, welche Haarfarbe ich mir als nächstes gönne, hatte ich das Vergnügen, die letzten Wochen mich mit den polnischen Wahlen auseinanderzusetzen, denn eigentlich hätte ich auch wählen können. Und ich sag mal so, ist es ein Fiebertraum.
Heute sind die Präsidentschaftswahlen in Polen.
Polen ist wie so ein Blick in die Zukunft, der einem leider deutlich macht, dass es tatsächlich schlimmer geht. Don't shoot the messenger. Denn während wir hier wegen 26% AfD bangen, und das natürlich auch zu Recht, und glauben, es ist schon schlimm genug und es geht nicht schlimmer, das denke ich übrigens schon seit einigen Jahren, hatte Polen tatsächlich so etwas wie die AfD, also die Peace-Partei in der Regierung. Daher lasst uns einen Blick in die Zukunft werfen. Guess what? Die Menschen sind unzufrieden. Und das nicht wegen, sondern trotz der vielen toten Frauen, die gestorben sind, weil sie nicht abtreiben durften. Trotz der unmenschlichen und europarechtswidrigen Pushbacks an den Grenzen. Trotz dem Fakt, dass Richter entgegen vieler Vorschriften einfach politisch ernannt wurden. Trotz dem Fakt, dass das Verfassungsgericht mit regierungsuntreuen Menschen besetzt wurde. Trotz dem Fakt, dass Richter eingeschüchtert, ersetzt, in Rente geschickt wurden. Trotz dem Fakt, dass Journalisten und öffentlich-rechtliche Sender einfach nicht mehr regierungskritisch berichten durfte. Und das ganze Polen 1 Million Euro am Tag gekostet hat. Gesamtkosten 556 Millionen Euro. Trotz all dem denken sich die Polen, nö, das geht noch härter. Und ich sag mal so, Polen geht es wirtschaftlich extrem gut, Leute. Wegen Europa. Und deswegen gibt es jetzt in Polen nicht nur die Peace-Partei, es ist ein bisschen wie mit Pokémon, die entwickeln sich weiter. Gibt es jetzt einfach noch eine rechte Partei. Und es soll nicht die einzige sein.
Wir wollen keine Juden, Schwule, Abtreibungen, Steuern und keine EU.
Den Sohn einer Hutverkäuferin, den ihr gerade gesehen habt, das ist Manson. Er geht komplett nach dem Trump-Prinzip, sagt einfach zu jeglichem Fakt, das stimmt nicht. Wenn eine Journalistin ihn mit Fakten konfrontiert, dann sagt er, haben wir nicht auch eine klügere Frage hier? Fährt mit seinem Roller, aber nicht so wie Jan Böhmermann auf Versöhnungstour irgendwie durch Polen. Nein, 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 er ist ein Hund. Das ist eine Beleidigung für einen Hund. So vertritt er natürlich auch die Meinung, dass wenn seine Nichte werden würde und sie daraufhin schwanger werden würde, er sich sicher sei, dass sein Bruder sich hervorragend um dieses Kind kümmern würde. Und er sprach nicht von seiner Nichte. Und nein, er gehört nicht zur Peace, also zur AfD. Er gehört zu einer neuen rechten Partei. Und diese liegt zwischen 15-17%. Aber das reicht nicht, Freunde. Mm-mm. Dieser Typ hier heißt mit Nachnamen, das ist kein Joke, Braun. Und er lebt das. Und ja, er ist Europaparlamentsabgeordneter. Ja. Hier seht ihr ihn, wie er die Hanukkah-Kerzen im polnischen Parlament ausgelöscht hat. Mit einem Feuerlöscher. Oder die Europaflagge vor einer Gedenkstätte verbrennt. Und in den TV-Debatten, ja, er spricht ganz offiziell in den TV-Debatten, spricht er davon, dass die Ukrainer die Wehrmacht seien und die EU die neue Sowjetunion. Und jetzt ratet mal, bei wie viel Prozent er in den Umfragen ist. 5. 5. Junge, ich habe einfach 2 rassistische Länder zum Preis von einem. Und das Ding ist, es gibt nicht nur eine Präsidentschaftswahl, es gibt 2. Denn in Polen gibt es nicht nur das Parlament, sondern es gibt ein Ober-, ein Unterhaus und dann gibt es noch einen Präsidenten, der entscheiden kann, ob gewisse Gesetze durchkommen oder nicht. Und wenn dieser Präsident eben nahe der Peace-Partei ist, bedeutet das, dass sehr, sehr viele Gesetze, die in der Vergangenheit beschlossen wurden und die sehr, sehr schlimm für die Menschen dort waren, eventuell gar nicht aufgehoben werden. Er kann also quasi gegen das Parlament arbeiten. Deswegen verstehe ich oft die Presse nicht und die Menschen nicht, die behaupten, da jetzt irgendwie demokratische Parteien im Parlament sind, ist alles wieder Chico bei uns. Hell no! Dennoch gibt es natürlich auch eine Linke in Polen.
Czerwone korale, czerwone jak senny szyn, korale przyszłej matki Polski.
Moja kochana babcia.
Kochani!
Diese gute Frau finanziert ihren kompletten Wahlkampf selbst. Denn in Polen kann jeder Präsident werden, beziehungsweise jeder, der 100.000 Unterschriften sammelt. Und darunter sind dann auch so Kandidaten wie dieser Journalist hier, der eigentlich gar kein Interesse hat, Präsident zu werden, aber er macht sich halt, er macht seine Jokes irgendwie cool. Diese Frau hier hat sich abgesplittert von einer anderen linken Partei und hat jetzt ihren Alleingang gemacht. Sie ist nicht die einzige. Tatsächlich gibt es noch einen, der sich von der linken Partei abgesplittert hat, da diese in die Regierung gegangen sind und auch in den Senat gegangen sind. Und ich sag's euch, auch da gibt es Drama, Drama, Drama. Aber das Video würde jetzt zu lang werden, deswegen schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, wie es um die Linken in Polen steht. Und natürlich, was sich noch für Dramen und Skandale zwischen den beiden Favoriten abspielen. Und ja, betet für uns. Es wird, oh mein Gott.
Okay, das war der Crashkurs zu dem Stand der Dinge, was ich so von den polnischen Präsidentschaftswahlen aktuell kenne. Und laut aktuellen Umfragen stehen die Chancen 50-50. Vielleicht kannst du uns ja noch tiefenanalytisch ein paar Ergänzungen geben.
Gegebenenfalls hätte ich da auch einen lustig aussehenden Graphen mitnehmen können, aber wir sind ja hier für ernste Analysen und keine Lacher, aber nichtsdestotrotz für diejenigen, die schauen wollen, ist es gestern auf Blue Sky von Jakub Jaroszewski. Glaube ich, muss nach dem Nachnamen nochmal schauen. Ja, so ein Standard, also der Verlauf der Umfragewerte für die zwei Präsidentschaftskandidaten, die jetzt in der Stichwahl stehen, ja, dort gepostet worden und die verlaufen wirklich parallel und laufen dann in der Mitte zu, jetzt zur Wahl. Also Schaskowski ist mit einem Abstand gestartet und Nawrocki, der Peace-Kandidat von Jarosław Kaczynski, höchstpersönlich und höchstwahrscheinlich war es auch alleine, der ihn ausgesucht hat, genau, hat sich nicht bestätigt, dass der abschmieren wird, sondern der hat es besonders an der ersten Runde geschafft, gefährlich nah dran an Trzaskowski, dem Warschauer Bürgermeister und Kandidaten der Bürgerplattform von Tusk, zu kommen. Das heißt, gerade jetzt kann eigentlich keiner so klare Predictions machen. Aber ich denke, da kommen wir auch gleich im Verlauf noch zu. Vielleicht zu dem, was du jetzt vorher gesagt hast. Besonders bei so wirtschaftlicher Entwicklung, also nach der Wende und dann vor den ganzen Wirtschaftsbeihilfen, die aus der EU gekommen sind, die wirklich der Prosperität der osteuropäischen, ostmitteleuropäischen Ländern wirklich enorm unter die Arme gegriffen hat. Dennoch würde ich nicht sagen, dass das vorher Mittelalter war.
Ja,
Also
das war ein bisschen übertrieben.
ja,
Aber es ist halt auch so, dass wirklich ohne die EU-Gelder diese Länder diese wirtschaftliche Prosperität nicht erreicht hätten. Und
Ja.
ich finde es einfach unzulässig, dass wir als Europäische Union und vor allem als Steuerzahler immer wieder Länder unterstützen, die jetzt zunehmend auch politische Vertreter wählen, die die EU abschaffen wollen oder hassen und nichts damit zu tun haben wollen. Ich meine, du kannst ja nicht nur das Geld nehmen und dann sagen, aber mit dem Rest wollen wir nichts zu tun haben. Ja, also mit den Regeln, Menschenrechten, Bürgerrechten, da habt ihr nichts zu suchen. Wir nehmen euer Geld, aber an den Rest wollen wir uns nicht halten. Das sehen wir an Ungarn, dass die EU vor allem auch viel zu lange gezögert hat, da einfach Geld zu entziehen. Und es wäre nur fair, dass wenn diese Leute an die Macht kommen und wenn sie die Regeln brechen, dass gleich der Geldhahn abgedreht wird. Denn
Ja.
nur so lernen sie das dann.
Ja, und das muss schneller gehen. Also da haben sich die Mechanismen zur Sanktionierung von der EU-Seite echt langsam erst ausgebildet. Jetzt wurde, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt vom EU-Parlament gefordert, dass die Mittel komplett für Ungarn gestrichen werden sollen. Aber für Polen hing das ja auch wie ein Damoklesschwert über denen. Weil sie auch gesehen haben, hey, jetzt alle anderen Länder in der EU kriegen massive Milliarden an ja, Geldern aus der EU und wir nicht, dann könnten wir jetzt in ein paar Jahren wieder abgehängt sein. Beziehungsweise hat man auch damals unter der Peace aufgrund ja, großer Korruption unter anderem, aber auch etwas Missmanagement wollte man einfach diese Gelder haben, um die auch wieder politisch eben einsetzen zu können.
It does not happen every day that you get news on 137 billion being liberated euros, yes, being liberated to Poland.
Was meint er denn mit being liberated to Polen?
Tja, dass der, ja, die Kommission wirklich die Gelder zurückgehalten hat. Da gab es ja, als das ja, die Gelder aus Europe 50-50? Nee, 55. 50-50. Es ist zu früh. Ich muss noch einen Schluck trinken hier. Europe 55. Ja, die besonders für den Corona-Wiederaufbau und damit verbunden dann aber auch ökologische Ziele verbunden waren, dass bei der Beschließung dieser Mittel, wo ja manche gesagt haben, dass das der europäische Hamilton-Moment gewesen sei, dass da zum ersten Mal dann auch Sanktionen, die an die Rechtsstaatlichkeit gekoppelt waren, mit verabschiedet worden sind und dann auch gegen Polen, auch soweit ich weiß, gegen Ungarn weiterhin zur Anwendung kommen. Das heißt, dass diese Gelder zurückgehalten worden sind. Und weil wir uns vielleicht noch grob zurückerinnern, das war ordentliches Geld, was da damals in der EU beschlossen worden ist. Nicht so groß, wie es sein muss, aber im Verhältnis zu dem, was da sonst so an Geldern beschlossen wird, war da schon ein Batzen. Und da wollte natürlich Polen dran oder es war ein starker Incentive. Also das, was da liberated worden ist, ich müsste die Zahlen nochmal nachgucken, aber es war irgendwas zwischen 20 und 25% des polnischen BIPs, was da einfach dem mal gegeben wird an Zuschüssen, über Jahre verteilt, aber nichtsdestotrotz, das ist massives Geld und es ist noch nicht mal ein Jahr, nachdem Tusk da an der Macht war, freigegeben worden von, das ist der damals belgische Premierminister, der zu der Zeit EU-Ratsvorsitzender war und eben von der Leyen, die dort auch steht. Und ja, Tusk hat dann auch nochmal extra gesagt, hey, das sind nicht nur Swatty, sondern das ist wirklich ganz schön viel Geld. Und das ist auch mit so einen gewissen Vertrauensvorschuss freigegeben worden, weil eben die rechtsstaatlichen Reformen noch gar nicht so sehr umgesetzt sind, wie man das ja vielleicht jetzt annehmen könnte. Wie gesagt, die sind ja eigentlich an die Rechtsstaatlichkeit geknüpft, diese Gelder. Aber ja, um sich anzuschauen, wie da die Situation momentan eigentlich wirklich ist, was das angeht, könntest du gegebenenfalls einen Clip spielen, der in dem Ordner nach Tusks Amtsantritt ist? Und da gibt es den Clip 4.
Also damit wir mal rausfinden, wie der Stand der Dinge ist, nachdem Tusk gewählt wurde und wie sehr. Das finde ich ja super interessant. Wir sehen ja jetzt in den USA, dass die Republikaner und Trump alles kurz und klein hauen, was nach der Bürgerrechtsbewegung so an Rechtsstaatlichkeit auch noch eingeführt wurde. Und da ist es mal ganz interessant, wie viel kann eigentlich jemand, der mit dem Versprechen auch, ich setze die Rechtsstaatlichkeit wieder ein, beziehungsweise ich versuche den Schaden wieder gut zu machen, wie viel man da dann nach der Wahl wirklich durchsetzen kann, vor allem gegen die Leute, die ja von PiS extra ins Amt gebracht wurden, um genau diese Gegenreaktion dann auch zu blockieren, würde ich sagen.
Präsident Duda, sein Gegenspieler, PiS treu und ihre letzte Bastion gegen Tusks liberalen Weg.
Wir haben es heute mit dem Terror der sogenannten Rechtsstaatlichkeit zu tun.
Sogenannte Rechtsstaatlichkeit als Terror, auch das bizarr. Höflich die Gesten, knallhart der Machtkampf. Am Tag, an dem Tusk Ministerpräsident wird, ist klar, Duda, die Marionette der Nationalkonservativen, tut alles, um Tusk das Leben schwer zu machen.
Was meint denn du damit Terror der Rechtsstaatlichkeit? Was für ein Terror soll denn das sein?
Ja, also es gab dann eine ganz gute Antwort von Donald Tusk, der hat gemeint, das, was er da als eben diesen Terror der Rechtsstaatlichkeit bezeichnet, das ist genau das, was Tusk anstrebe mit seinen Reformen, nämlich eine Herrschaft des Rechts. So. Und
Und das ist schlecht.
das scheint wohl so ein bisschen die Assoziation zu sein oder irgendwie versucht man damit zu spielen, dass da jetzt ja doch irgendwas Autoritäres passieren würde, da muss man irgendwie das Wort Terror benutzen und man meint natürlich, dass Rechtsstaatlichkeit da nur irgendein Vorwand sei, weil in Augen der Peace-Wähler natürlich vorher, als die Peace an der Macht war, alles nach rechten Dingen stattgefunden hat. Und das hat schon gezeigt, in was für einer Lage man sich eigentlich schon befunden hat nach dieser Wahl 2023. Also wie viel Schaden am Staat die Peace wirklich nehmen konnte in der Zeit davor. Und ja, das eben, ja.
Meine Frage. Wir sehen das ja auch, wie gesagt, in den USA. Die strammen Trump-Anhänger sind ja nur im Bereich 20-30%. Gewonnen hat er dank Mitläufern, denen sich ziemlich reichlich egal war, was in Project 2025 stand. Die erstens vielleicht nicht gedacht haben, dass das umgesetzt wird, oder zweitens sich nicht darum geschert haben, solange es ihnen persönlich wirtschaftlich besser ginge. Und was ich mich frage ist, ist den Menschen wirklich Rechtsstaatlichkeit auch in Polen jetzt so egal? Nur damit sie ihre Weltsicht oder ihre Wirtschaftlichkeit, also wirklich ihre eigenen egoistischen Interessen durchsetzen können. Weil ich bin ja der festen Überzeugung, wenn du Rechtsstaatlichkeit abschaffst, dann wirkt sich das früher oder später negativ auf dich aus, solange du nicht Milliardär bist. Ja? Solange du selber dir die Politiker und den Richter nicht kaufen kannst, musst du immer damit rechnen, dass du davon negativ betroffen sein wirst, weil du keinen Schutz hast vor Willkür des Staates, vor Willkür der Politik, vor Willkür des Arbeitgebers. Du bist völlig ungeschützt in einer völlig, wirklich in einer Welt, in dem das Recht des Stärkeren herrscht oder das Recht desjenigen mit der dicksten Brieftasche. Und deswegen kann ich mir nicht erklären, wie es sein kann, dass auch die PiS-Anhänger der Meinung sind, also Rechtsstaatlichkeit, das ist Terror.
Also
was sagen vielleicht irgendwas, was die Polen allgemein zu dem Thema Rechtsstaat so sagen? Gewaltenteilung?
Ja, also um nochmal, ich wollte auch nochmal drauf eingehen, also ich glaube, man muss auch, wenn man irgendwie so Sachen sagt, wie das ist ja fast schon mittelalterlich gewesen oder war dort irgendwie Assoziationen, die leider auch nach wie vor einige immer über Osteuropa dann haben, das muss man, glaube ich, stark zurückdrängen. Es gab.
Nee, das meine ich ja gar nicht. Ich meine, sie haben ja in Polen 1989, 90 auch alles dafür getan, die Russen loszuwerden und eine liberale Demokratie zu haben und Rechtsstaatlichkeit und Schutz, ja. Schutz vor Willkür, Schutz vor Korruption. Und ich vergleiche das nicht mit dem Mittelalter, aber ich vergleiche das mit diesem Zeitpunkt in der Geschichte Polens, das 35 Jahre her ist, wo ich mich frage, ihr wolltet das doch, ihr wolltet doch die Rechtsstaatlichkeit, ihr wolltet die liberale Demokratie, ihr wolltet den Schutz vor korrupten Politikern, vor Inkompetenz und die Möglichkeit als Individuum in einem freiheitlichen Staat ohne Angst zu leben. Und das schaffen sie alles ab mit der PiS und mit Leuten wie Duda.
Ja.
Deswegen verstehe ich das halt nicht.
Also man muss das vielleicht so dann etwas drehen. Das sind jetzt auch so ein paar Argumente, die interessanterweise beispielsweise Katharina Pistor in den USA gemacht hat, mit der Frage, wie konnte es denn sein, dass die Leute beispielsweise Trump gewählt haben und so, und dass das jetzt, dass sie da auch den Staatsumbau vorhaben. Also das, was du gerade gesagt hast, irgendwie Freiheit und Selbstbestimmung und so weiter, gelebte Alltagsrealität, war das für einige Mitte der Zehntausender, Anfang der Nullerjahre, aber insbesondere auch in den 90ern, na, wobei in den 90ern, wo eigentlich alle so wahrscheinlich ein Befreiungserlebnis, mehr oder weniger. Aber besonders, wenn es um wirtschaftliche Selbstbestimmung ging und sich da irgendwie auf einer erfolgreichen Spur zu führen. Das hat nach der Schocktherapie, die da in den 90ern durchgeführt worden ist, einfach nicht so viel mit der Alltagspolitik Erfahrungen vieler Leute dort wahrscheinlich zu tun gehabt. Da ist man eher vom Abstieg konfrontiert gewesen, auch viel. Natürlich mit dem NATO-Beitritt, mit dem EU-Beitritt, dann auch dem Beitritt zum Schengen-Raum haben sich da einige Sachen für einige verbessert. Und wie gesagt, dann kamen ja da auch die Fördergelder aus Brüssel mit der Zeit. Aber vorher kam es halt auch zu recht vielen Verwerfungen. Wie gesagt, ähnlich wie in Ostdeutschland sind ja in Polen auch ganz, ganz viele Leute einfach ausgewandert dann, nachdem es besonders dann auch die europäische Freizügigkeit gab. Und entsprechend, natürlich werden einige gemerkt haben, das wird auch der Grund sein, dass die Peace dann wieder abgewählt worden ist, weil ja aufgrund dieser Rechtsstaatreform dann auch so schlimme Entscheidungen getroffen werden konnten, wie die Beendigung des Abtreibungsrechts, die dann, wie gesagt, 2023 stark mobilisiert haben.
Im Oktober 2023 wurde die rechtskonservative PiS-Regierung von der Mehrheit der Polen abgewählt. Junge Menschen, insbesondere junge Frauen, standen manchmal bis spät in die Nacht vor den Wahllokalen, um ihre Stimme abzugeben. Viele junge Polen, die damals so eifrig gewählt haben, sind heute enttäuscht. Die Liberalisierung des Abtreibungsrechts, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, all diese Forderungen wurden nicht erfüllt. Zum Teil, weil die Regierungskoalition sich nicht einigen konnte. Aber auch, weil der aktuelle Präsident Andrzej Duda, der PiS nahesteht, diese Gesetze blockieren würde.
Also den Wahlsieg Tusks hat die Koalition von ihm wirklich hauptsächlich jungen Frauen, die da auch in sehr, sehr großen Zahlen bis nachts dann noch in den Schlangen standen und damit wirklich zur krassesten Wahlbeteiligung seit eben der Wende zu sorgen. Das heißt, da gab es dann auch wieder Absetzungsbewegungen. Aber wie gesagt, damals Tusk war ja auch schon mal an der Macht. Und auch der Außenminister Sikorski, der jetzt übrigens wieder Außenminister ist. Und es gibt wirklich Geschichten, dass, keine Ahnung, Sikorski auch die schönsten Botschaftsimmobilien im Ausland irgendwie verschäbelt hat, weil eben auch damals dort ein krass neoliberaler Zeitgeist da war. Und da konnte die Peace natürlich krass was aufgreifen, was einfach auf der Straße lag, nämlich das Bedürfnis, da wieder vielleicht auch eine sozialstaatliche Sicherheit mehr zu bekommen. Und dann war einer der großen Faktoren, dass sie einfach so viel gewählt worden ist, natürlich, dass sie damals mit den 500er-Plus-Programmen, also da, wo Familien zum ersten Mal Kindergeld so im Bereich von ungefähr 125 Euro bekommen haben, dass das einfach viel gezogen hat. Und es scheint aber einen Lernprozess jetzt bei den liberaleren Parteien gegeben zu haben, die eben wissen, okay, sowas können wir nicht zurückfahren, sowas müssen wir beibehalten, auch eigentlich ausbauen. Also im Wahlkampf ist Tusk immer nachgezogen, wenn die Peace gesagt hat, wir werden jetzt einfach die Rente erhöhen, wenn wir an die Macht kommen. Da hat Tusk einfach gesagt, nee, dann mach ich das auch. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Dynamik. Aber da gab es einfach viel, was das mit beeinflusst hat.
Und die jungen Leute, von denen du gerade gesprochen hast, verstehen die? Also du hast ja, oder beziehungsweise im Clip wurde ja angedeutet, dass ein bisschen Frustration jetzt auch herrscht, weil du da auch die Liberalisierung des Abtreibungsrechts blockiert. Wissen das die jungen Leute? Werden sie trotzdem motiviert sein, jetzt den Nicht-PiS-Kandidaten zu wählen? Gibt es das Versprechen, dass es diese Liberalisierung des Abtreibungsrechts gibt mit dem neuen Präsidenten? Glauben die jungen Leute das? Und dann habe ich noch eine andere Frage zu den jungen Leuten. Wie sehen Sie die Situation mit Russland? Wie sehen Sie die Situation mit, wir müssen jetzt wieder aufrüsten, Schrägstrich, noch mehr aufrüsten, Schrägstrich, ihr müsst jetzt auch wieder an die Waffe und so weiter und so fort?
Eins nach dem anderen. Vielleicht zu Schaskowskis Positionierung dazu habe ich auch tatsächlich einen Clip mitgebracht.
Am ersten Tag meines Sieges werde ich hart arbeiten. Und ich garantiere euch, dass ich dieses mittelalterliche Anti-Abtreibungsrecht abschaffen werde. Er bleibt sich treu, aber mit solchen Worten hat er sich im rechten Lager zum roten Tuch gemacht. Schon die Prognosen zeigten, Schaskowski hat ein Riesenproblem. Die beiden rechtsradikalen Kandidaten Menzen und Braun, die ausgeschieden sind, an 3 und 4, liegen zusammen bei über 20%.
Also er verspricht es. Was ich auch interessant finde, wenn wir uns mal Ungarn angucken, Orbán ist ja auch so, hat sich immer weiter in diese Richtung entwickelt. Autoritär, wir müssen mehr weiße, ungarische, christliche Kinder kriegen. Und stellt sich raus, dass sein Kurs mit Frauen, bitte kriegt mehr Kinder, eher dafür gesorgt hat, dass Ungarn sogar noch weniger Kinder kriegt als vorher. Vielleicht haben Frauen dann einfach keinen Sex mehr mit Männern, um grundsätzlich zu verhindern. Ja, na, ist doch so, wenn du keinerlei Zugang zu Abtreibungen hast, also legal, wenn du keinerlei Möglichkeiten praktisch noch zu legaler Verhütung hast,
ja,
also auch Pille danach, und wenn der Staat dich sozusagen dazu pressen will, erpressen will, ein Kind zu kriegen, für das du dann 100% verantwortlich bist, weil er kümmert sich ja dann rechtlich wenig darum, ob du einen Job hast, ob das Kind ernährt werden kann, ob es versorgt wird, sondern diese Leute wollen dich zwingen, ein Kind zu kriegen. In den USA auch. Und dann, wenn es auf der Welt ist, deine Verantwortung, ja? Wir zwingen dich dazu, dieses Kind zu kriegen, und es ist deine Verantwortung, selbst wenn du es nicht wolltest.
Ja.
Und ich glaube, die Reaktion darauf ist einfach, okay, dann haben wir immer keinen Sex mehr.
Dann halt nicht. Ja,
ja, dann halt nicht. Dann heiraten wir nicht mehr, dann haben wir nichts mehr mit Männern zu tun.
Mhm.
Aus Selbstschutz. Ja, ja, also die Reaktion kann ich gut verstehen, und das hat ja nichts mit Männerhass an sich zu tun, sondern das ist wirklich ein Schutz vor staatlichen Eingriff in dein privatestes Leben, in deinen Körper, in deine Zukunft.
Ja.
Und dann ist ja auch noch die Tatsache, dass du in einem Land lebst, in dem du staatlicher Willkür ausgeliefert bist, in Fällen wie Orbán und Co. Ja, also ich verstehe auch gar nicht, warum in, naja, man sieht es ja auch an den Geburtenzahlen. In Russland ist es jetzt auch nicht gerade en vogue, viele Kinder zu kriegen. Also
ja. Also es kommt ja auch einfach dazu, dass es dann auch mehr und mehr, dadurch, dass solche Eingriffe, also offiziell gilt noch, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist oder wenn es nach einer Vergewaltigung entstanden ist. Wie gesagt, in dem TikTok hat man ja dieses Reel gehört, dass die Rechtsextremen, die, wie man leider sehen konnte, halt tatsächlich 20% zusammengerechnet in der ersten Runde geholt haben. Was, glaube ich, so der größte Schock für alle waren. Die wollen das sogar komplett abschaffen. Also selbst nach Vergewaltigung nicht. Und das hat ja dann auch einfach wirklich gesund. Also das ist dann eine Gesundheitsgefahr einfach. Also es gab tatsächlich Fälle und dann große Proteste, wo einfach Frauen gestorben sind, weil denen als es Komplikationen in der 20. Schwangerschaftswoche gab, denen einfach nicht geholfen worden ist ordentlich und die dann daran gestorben ist. Also das ist dann auch nochmal ein Risiko, ja.
Ich habe auch schon eine Story gehört, beziehungsweise bei TikTok gesehen, von einer Frau in den USA, die eine Eileiterschwangerschaft hatte, die ins Krankenhaus gegangen ist und gesagt hat, ich brauche jetzt Hilfe. Und wo sich die Ärzte in einem Krankenhaus geweigert haben, ihr zu helfen.
Ja.
Weil es eine Abtreibung gewesen wäre. Aber die Eileiterschwangerschaft hätte erstens dafür
absurd
gesorgt, dass sie die Fähigkeit verliert, Kinder zu kriegen. Und zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gestorben wäre, ist sehr, sehr hoch. Und dann gibt es noch einen anderen Fall. Davon hast du sicherlich auch schon gehört. Eine schwarze Frau, die einen Unfall hatte, die jetzt hirntot ist, also sie ist tot, war in der 9. Woche schwanger. Und die Ärzte weigern sich, sie von den lebenserhaltenden Maßnahmen zu nehmen, obwohl sie das wollte, obwohl ihre Eltern das wollen, weil sie schwanger ist. Sie wissen nicht, ob das Kind überlebt. Die Familie wird auf also so hohen Kosten, was die Gesundheitsversorgung angeht, sitzen bleiben, dass sie praktisch pleite sind für den Rest ihres Lebens. und müssen zugucken, wie ihre tote Tochter da weiter gequält wird. Und in diese Situation kommt man dann. Ja, und ist ja ganz logisch, dass du keine Abtreibung mehr kriegst, wenn du vergewaltigt würdest. Das ist ja dann die logische Konsequenz, wenn Frauen nicht mehr freiwillig wollen. Ja, also das ist dann tatsächlich die logische Konsequenz.
Und ja, das ist die Konsequenz, die auf jeden Fall sehr weirde Leute.
Ja, und dass diese Leute 20% bekommen, ist für mich als Frau.
Ja. Und für mich war das auch sehr verstörend, also auch bei Jacques Braun, also wir haben den, du zeigst die ganzen Clips auch, ne? Dann werden ja die Zuschauer gesehen oder zumindest auch gehört haben, dass der da einfach durch den Same mit einem Feuerlöscher rumgelaufen ist und der spricht auch die ganze Zeit immer noch von den Juden, von denen wir uns nicht sagen lassen und Slobomir Menzen hat da natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr, hatte aber in der Vergangenheit auch ähnliche Aussagen gemacht. Also es ist komplett verrückt, wenn man sich das da so anschaut. Ja, nochmal zur Abtreibungssache. Also das wurde ja in dem Clip davor auch thematisiert, dass es nicht nur daran gescheitert ist, dass du da alles wehtun kann. Vielleicht das auch nochmal kurz erklärt. In den Medien wird immer gesagt, ja, da kann jedes Gesetz einfach verhindern. So ganz genau ist das auch nicht. Der kann das wehtun und dann müsste es theoretisch mit einer 3/5-Mehrheit, also 60%, beschlossen werden. Diese Mehrheit gibt es aber gerade einfach nicht. Und dann wirkt es sich einfach als effektives Veto aus. Genau. Und es gibt aber sowas wie Verordnungen und so. Und da hat die Regierung tatsächlich wohl direkt geholfen. Und zwar gibt es jetzt zumindest die Pille danach wieder einfach so frei zugänglich. Und gleichzeitig war sich die Koalition, die ja aus der konservativen PO, also der Plattform Obywatelska, der Bürgerplattform besteht, dann der Lewica, also der Linken, wobei in der Regierung itself auch nur diese Sozialdemokraten sind. Und dann eben aber als viel stärkere zweite Kraft dann auch der dritte Weg. Also mich würde es wirklich auch politikwissenschaftlich interessieren, wie dieses Bündnis zustande gekommen ist. Aber es ist sowas wie FDP und Freie Wähler zusammen. Also die Bauernpartei, weiß nicht, ob man die Freien Wähler direkt als Bauernpartei bezeichnen kann, aber wirklich.
Sie kommt aus Bayern. Ja. Muss ein bisschen Bauern mit dabei sein.
Ja, also das einfach gemixt und die haben wirklich sogar der Konföderatia damals bei den Parlamentswahlen sehr, sehr viele Stimmen abluchsen können. Und Shimon Hovanya, der dann auch Sejmmarschall, also der Parlamentspräsident geworden ist, war auch so eine Persönlichkeit, wie man sie jetzt aus mehreren Ländern kennt, also früher TV-Host, super sympathischer Typ, der auch bei den Präsidentschaftswahlen letztes Mal, also vor 5 Jahren, den dritten Platz einfach geholt hat mit seiner neuen Partei. Jetzt ziemlich abgeschmiert ist. Aber ja, der hatte da ein Bündnis auf die Beine gestellt, die da auch von jungen Leuten gut was der Konföderatia wegnehmen konnte. Und nun ist es aber so, dass besonders auch bei der PLS, also der Bauernpartei, die Teil dieses Bündnisses des Dritten Wegs, die dann Teil der Koalition ist, dass die auch bei der Abtreibungsfrage total konservativ sind. Und wie gesagt, die Partei von Tusk gehört auch zur Parteienfamilie der CDU. Tusk war da ja lange Vorsitzender der Europäischen Partei. Und die sind jetzt auch alle da nicht super progressiv. So, also die wollen, wie gesagt, dass diese mittelalterlichen Zustände, wie Schaskowski es ja da selbst genannt hat, dagegen abschaffen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht eigentlich natürlicherweise deren Lieblingsthema. Und das hat man dann auch gemerkt, dass sich die Partei noch nicht mal darauf einigen konnte, wirklich die Reform zu verabschieden. Man könnte jetzt meinen, dass es keinen Unterschied praktischer Natur gemacht hätte, weil Duda ist, wie gesagt, sowieso blockiert hat. Aber das sendet natürlich nach außen kein gutes Signal. Und wenn man jetzt sieht, dass in den Ergebnissen der ersten Runde zusammengerechnet die Peace, die rechtsextreme Konföderation und dann der noch rechtere, also deshalb, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal irgendwie in aktueller Politik so jemand Rechten gesehen habe wie Jacob Braun. Die zusammengerechnet kommen halt momentan über 50%. Das heißt, es wird richtig knapp und Trzaskowski muss sich auch irgendwie darauf verlassen können, dass die linken WählerInnen alle zu ihm kommen. Und keine Ahnung, man sagt ihm dadurch, dass er Warschauer Bürgermeister ist, dass er natürlicherweise sehr liberal sein soll. Aber so viele Turns, wie er jetzt auch während des Wahlkampfs hingelegt hat, habe ich tatsächlich noch ein bisschen Angst, dass das da zu einem Verhängnis werden könnte. Aber das muss man sich anschauen. Also vielleicht ganz interessant, wie gesagt, die ersten vier Plätze, da war Trzaskowski der liberalste. Und dann aber auch Platz 5 war aus dem Lager der liberaleren Parteien. Auf dem 5. Platz Rasim mit Adrian Sanderberg. Das ist so wie bei uns die Linkspartei tatsächlich. Und das ist für polnische Verhältnisse doch recht neu, dass da so eine sehr linke Partei so noch stärker als Szymon Hołownia, der eben dieser Shootingstar als Sejmmarschall war, dass der sogar noch besser als der abschneidet. Und gibt denen natürlich jetzt sehr viel Momentum für die nächste Parlamentswahl. Hoffentlich da auch solche Themen eher zu setzen. Die sind, wie gesagt, auch nicht in die Regierung mit eingetreten, obwohl sie theoretisch zu den Bündnissen dazugehört hätten. Die haben aber gesagt, hey, inhaltlich fehlt uns da noch zu viel. Und sich das besonders auch anzuschauen, wird noch spannend sein. Okay.
Also Licht ist gut, Sonne ist gut, aber sie hat die Angewohnheit, zwischen 7 und 8 Uhr morgens im Sommer so blöd zu stehen, dass ich hier, selbst wenn ich Homeoffice habe, nicht mehr arbeiten kann ohne Jalousie. Okay. Womit fange ich an? Ah, ich hätte da ein paar Fragen. Also,
Schieß los.
wie ist denn die polnische Gesellschaft gerade aufgestellt? Also, wir reden von den jungen Menschen. Was ist mit dieser Gesellschaft? Also weiß sie, wo sie hin möchte? Ich meine, wir sehen ja daran, dass wir diese PiS hatten und
Peace,
gleichzeitig sehen wir jetzt aber diese Unmenschlichkeit reicht nicht. Es muss immer noch schlimmer werden. Also danach haben wir den Kandidaten, der jetzt auf 15% kommt und Herrn Braun, ja, wo der Nachname Programm ist, würde ich sagen. Und dass der auch einwandfrei antisemitisch ist, kann ich mir gut vorstellen. Passt auch ein bisschen ins Bild. Ist der besonders religiös? Also macht der besonders auf Katholik, auf extremistischen Katholik oder so?
Das müssen da alle machen, aber ob das so
Also begründet er seinen Antisemitismus vielleicht auch mit religiösen Überzeugungen?
ich habe jetzt mir es noch nicht qualitativ angeschaut, wie sich der Antisemitismus bei denen konstruiert. Wahrscheinlich auf klassische Weise hätte ich jetzt einfach angenommen. Also da
Auf typisch europäische Weise.
leider wurde es einfach als die anderen, die uns knechten oder so. Und
Also so grundsätzlicher Fremdenhass und Juden machen sich immer gut. Ja,
also
da können wir sozusagen in Europa auf altbewährte, und ich meine es nicht positiv, sondern ich bin hier voll sarkastisch, auf altbewährte Hassbilder zurückgreifen, die sich tief, tief in unsere Gesellschaft eingefressen haben und die wir dachten, losgeworden zu sein. Aber nein, sowas verschwindet nicht,
das
Freunde.
ist komplett fatal, weil halt das komplette Ablenkung ist, weil da passiert nichts. Also noch viel schlimmer, gegebenenfalls passieren einfach schlimme Ausschreitungen. So. Ja, deswegen wird man auch gespannt sein. Also in dem TikTok-Reel hat das ja angeklungen, dass das so ja ähnlich wie bei Trump sein mit der Konföderatia. Also vielleicht fangen wir mal nochmal mit einem Clip zu Konföderatia an, damit man auch so ein bisschen nochmal Programmatik und den Vibe bei denen mitbekommt. Da habe ich ja einfach beim Oberordner gibt es da Clip 1.
Sie strotzen vor Kraft, die vielen jungen Männer und wenigen Frauen, die zum Treffen der Konföderatia in Warschau gekommen sind. Die Halle ist voll, die Stimmung kämpferisch, an den Seiten hängen erleuchtete Porträts der Parteispitze. Die Redner werden angekündigt wie Boxer, die in den Ring steigen. Sławomir Mentzen, der Shootingstar der Partei, die lange als rechtsextremer Außenseiter galten. Mentzen präsentiert sich mit 36 Jahren als junger Antipolitiker, seine Partei als Gegenentwurf zum Establishment. Mit kurzen, ironischen Videos erreicht er bei TikTok Hunderttausende und platziert die Konföderatia damit in den Umfragen teils bei bis zu 14%. Die Partei gilt vielen als möglicher Königsmacher nach den Wahlen im Herbst. Auch in seiner Warschauer Rede baut Mentzen Memes und YouTube-Videos ein. Und erstmal geht es dabei überhaupt nicht um rechte Ideologie. Mentzen spricht über Steuern. Denkt daran, die Steuern werden niedrig und simpel sein, weil es geht. Man muss nur wollen und können, und wir wollen sehr. Und wir können sie senken und vereinfachen. Einfache, pauschale Steuersätze, das Ende teurer Sozialprogramme. Mentzen verspricht ein radikal marktliberales Programm, schnell umgesetzt, wie bei Elon Musk, sagt er.
Und das war vor, also das ist jetzt noch ein Clip, den habe ich aus den Parlamentswahlen von vor 2 Jahren.
Ist das immer noch so?
Ja.
Ich will nur darauf hinweisen, dass Elon Musk mit seiner Aktion Doge vollumfänglich gescheitert ist. Also das Versprechen, wir sparen 2 Trillionen oder Billionen und wie auch immer die Übersetzung ist, wurde nicht eingehalten. Er hat nur alles kaputt gemacht, was irgendwie ihm persönlich gefährlich geworden wäre. Und der Staat gibt jetzt unter Trump sogar noch mehr aus als vorher. Alleine dieser Golden Dome, wo er behauptet, die USA werden da von Angriffen von außen geschützt, stellt sich raus, nee, die wollen einfach Raketen in Satelliten in die Umlaufbahn der Erde bringen. Und das ist ein potenzielles Gefahren, Instrument für alle Menschen auf dieser Welt, weil sie damit nicht nur Raketen abschießen können, die sich gegen die USA richten. Sie können potenziell aus dem All jedes Land dieser Welt beschießen. Und Elon Musk mit seinem Space-Dings da, SpaceX, soll da fett Kohle mitmachen können. Also ein
Aber mal,
Tupor, ein Tupor.
ja,
Und das muss natürlich finanziert werden. Und wie
ja.
finanzierst du das? Na, einfach indem du die untere und Mittelschicht in Grund und Boden besteuerst. Über Zölle zum Beispiel. Oder über die neue Steuerreform, in denen du die Milliardäre entlastest, alle Sozialprogramme zusammensparst, also das, was Menschen irgendwie auch am Leben hält, und die Besteuerung dann für die untere und Mittelschicht sozusagen nach oben schraubst. Und
Ja.
Steuersystem auf dem Bierdeckel, die Idee hatte ja Friedrich Merz auch. Es ist immer nur Propaganda, ja? Diese Idee von, wir machen es einfach. Ja, und wir sparen. Das zerstört nur den Staat, es zerstört die Gesellschaft und da bin ich trotzdem wieder beim Mittelalter. Du wirst in eine Phase der Menschheitsgeschichte zurückgeschmissen, in der jeder sich nur um sich selbst gekümmert hat, du der Willkür deines Oberlords unterworfen warst und das keine Rechte hattest. Kein gar nichts, ja? Und
Ja.
die Idee, dass deine privaten Steuern als Mittelständler oder als Geringverdiener, dass das das wert ist, ist eine Illusion. Und ich verstehe nicht, wie, ich verstehe schon, wie junge Menschen darauf stehen, weil wir haben ja Twitter, soziale Medien, TikTok. Da wird vor allem jungen Männern ja regelrecht das Hirn kaputt gemacht mit solchen Ideen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so, Vielleicht ist es auch diese Phase von, wir als junge Männer haben irgendwie Identifizierungs-Identitätskrise, weil wir nicht mehr der starke Provider der Familie sein können. Wir verdienen zu wenig, wir kriegen keine Frau, die Frau ist so selbstständig, ja. Und eigentlich müssten wir in einer Partnerschaft arbeiten, aber dann bin ich nicht mehr der Boss. Aber diese Art von Gesellschaftssystem, Libertäre und Co., versprechen mir, in das Frühjahr zurückzukommen, dann ist die Frau wieder von mir abhängig und egal wie viel ich verdiene, sie ist mir sozusagen unterworfen. Ja, ich kann dann mit ihr wieder machen, was ich will. Und ich weiß nicht, ob das so im Vordergrund ist, aber so, ich glaube, unterbewusst wollen vor allem junge männliche Wähler von solchen Politikern sowas. Ja, egal wie schlecht es einem in dieser Gesellschaft dann geht. Man hat definitiv jemanden, den man noch unterdrücken kann. Und darum geht es im Prinzip. Es geht nur noch darum, wer kann wen unterdrücken.
Also,
nicht mehr ums gemeinschaftliche Vorankommen und die Zukunft, ja.
Ganz genau. Also ich natürlich funktioniert das nur, weil sich jeder von denen einbildet, dass sie eben, also da können wir auch direkt den zweiten Clip vielleicht nochmal spielen.
Polen leidet unter der hohen Inflation. Die Konfederacja verspricht Wohlstand für alle, die können. Wir gehen nicht in diese Wahlen, um uns mit ihnen an einen Tisch zu setzen. Wir werden diesen Tisch umwerfen. Und dann wird sich jeder arbeitende Pole ein Haus mit Grill und Rasen, zwei Autos und Ferien leisten können. So wollen wir leben. Noch 2019 hatte Manson erklärt, die Konföderatia sei gegen, Zitat, Juden, homosexuelle Abtreibungen, Steuern und die Europäische Union. Aber der Hass ist nicht verschwunden. Er wird nur arbeitsteilig präsentiert vom Co-Vorsitzenden der Partei Grzegorz Braun. Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen. Keine Perversen werden unsere Kinder erziehen und ihnen Toleranz beibringen. Und keine Euro-Kolchose der Volkskommissare wird uns erklären, wie wir in unserem eigenen Land herumkommandieren sollen.
So, wir haben jetzt echt genug Clips von der Konföderatia, glaube ich, für diesen Podcast gehört.
Ja, das reicht mir, um ehrlich zu sein, für die nächsten 5 Jahre.
Ja.
Wie war das nochmal? Keine Perversen bringen unseren Kindern Toleranz bei? Ist Toleranz jetzt böse? Also, okay, Elon Musk sagt, dass Empathie eine Gefahr für die westliche Welt ist. Während ich sage, und alle Wissenschaftler und wirklich jeder, der sich mit Anthropologie und Evolution beschäftigt und Soziologie und überhaupt Menschen, ja, dem Homo sapiens, nicht nur dem Homo sapiens, sondern Spezies auf diesem fucking Planeten, dass Empathie überhaupt nur, also dass Kooperation überhaupt nur das Überleben einer Spezies möglich macht. So, und Toleranz ist da ganz, ganz wichtig. Auch für eine Gesellschaft, vor allem eine Demokratie. Aber wenn du keine Demokratie willst, dann ist das ja klar. Und zu dem Punkt, jeder arbeitende Pole, der will, der verdient ein Haus, der verdient Urlaub. Ja. Also wenn du es nicht schaffst,
den Grill
dann
nicht
wolltest du es einfach nicht genug. Ja. Dann hast du nicht genug gearbeitet. Das erinnert mich an Linnemann, der gerade gesagt hat, naja, die Rentner arbeiten zu wenig. Ey, diesen Leuten ist nicht mehr zu helfen. Und wer diese Leute wählt, es erklärt sich mir nur so, dass ein Großteil dieser Wähler wirklich leiden, andere leiden sehen möchte und nicht versteht, dass sie als allererstes leiden werden. Ja, das sieht man gut an den Trump-Wählern.
Ja.
Und zweitens, ich weiß auch nicht, wie man das bekämpft. Ja. Ich habe keinen Bock darauf, da durchzugehen, weil ich keinen Bock darauf habe zu leiden, nur weil andere meinen, sie haben einen nicht ausgelebten Hass auf andere, ja, und der Rechtsstaat verhindert, dass sie einfach marodierend durch die Straßen gehen können und jeden totschlagen können, den sie wollen. Also müssen sie ihren Hass und das Leid anderer auf diese Art und Weise ausleben, indem sie einfach alles an Staatlichkeit zerstören. Und dann können sie andere wieder leiden sehen. Aber das ist so abartig. Ja, das ist wirklich abartig. Und dann der zweite Part der Wähler ist, es interessiert uns einfach nicht wirklich. Ja, Wir wollen nur, dass es besser wird. Und wir wollen uns über die Details keine Gedanken machen. Und der verspricht uns, dass es besser wird. So wie früher. Und ich arbeite ja hart. Also ich bin nicht das Problem. Mhm. Und das ist so abartig. Also da fehlen mir einfach nur noch die Worte, um ehrlich zu sein.
Also tatsächlich bei den Konföderatsherr-Wählern ist, glaube ich, ein ganz großes Augenmerk, dass sie eben nicht wollen, dass es so ist wie früher. Also keine Ahnung, da wird natürlich dann die Schablone, auf der sie aufbauen, ist irgendwie die klassische westliche Mittelstandsgesellschaft der 50er Jahre oder so. Aber was deren Programm ist, natürlich machen das anders als diese PiS-PO, also dieses Parteienkartell aus den zwei Großparteien, Recht und Gerechtigkeit und der Bürgerplattform. Das hast du vorhin gemeint hast, ich will es auch gar nicht so stark wiederholen, aber eben, man kann es darauf rechnen, dass es eben eine Illusion ist, dass sie denken, erstens, natürlich müssen alle davon ausgehen, dass sie dann die Superstarken sind. Das ist halt einfach eine radikale Weiterdenkung eben dieses meritokratischen, radikalisierten, ins Libertäre abgehende Glaubens, dass man, wenn man sich eben selbst anstrengt, schon schafft, wenn man dann aber merkt, dass es sich nicht einstellt, dann versucht man natürlich den Blame auf andere, oder nicht natürlich, aber das ist dann das, was die konstruieren, also das ist dann der noch krassere Turn, dass sie sagen, okay, du strengst dich an, aber dann muss es ja an den anderen liegen. Ja. Und dann bildet man sich irgendwie ein, Selbstwirksamkeit zu haben, indem man andere leiden lässt. Aber eigentlich stellt sich ziemlich schnell gleichzeitig auch das eigene Leid mit ein. Aber erstmal vielleicht dazu. Es gab noch, nach 2021 gab es Umfragen, wo sich eine Mehrheit der jungen Leute eigentlich eher dem linken Lager zugerechnet hat. Ich habe da auch mit Leuten aus Polen drüber gesprochen, auch mit jungen Leuten, die haben gesagt, dass natürlich da eine Problematik besteht, weil links bzw. liberal sein in Polen halt einfach noch was anderes assoziiert ist, weswegen ich ursprünglich auch mal jetzt etwas, wie gesagt, das als interessantes Zeichen gesehen habe, dass aber die, als dann auch so aus einem deutschen Verständnis eine Partei wie die Linkspartei eben jetzt auch in Polen recht stark verhältnismäßig existiert und etwas am Aufschwung erleben ist. Aber es scheint sich dann auch im Punkt, also damals war auch so eine Erklärung, die jungen Männer erleben jetzt mit, wie der Staat ganz konkret bei ihrer Freundin irgendwo angreift. Und sicherlich sind da auch einige dahingehend jetzt politisiert worden. Aber offensichtlich gibt es auch den klassischen, den man jetzt überall sehen kann, den Divide zwischen den Geschlechtern, besonders bei den jungen Generationen, der einfach noch krasser auseinander geht. Ich habe jetzt einen Clip, den habe ich gar nicht hochgeladen, weil es sich eher auf den amerikanischen Wahlkampf ergibt. Aber es gab bei Ezra Klein eben auch eine Wahlnachbesprechung, wo darauf auch eingegangen worden ist und da eben auch die Theorie ist, dass eben TikTok da der Radikalisierungsmechanismus ist, der aber auch hart gendert. Also, dass du da als Frau einfach in einen anderen Algorithmus reinkommst als Mann. Und die Konföderatia, so erklärt man es sich, ist scheinbar auch so erfolgreich, weil sie sich eben auf TikTok die ganze Zeit positioniert und da besonders eben dann junge Männer versucht abzugreifen. Ich habe noch
An der Stelle mal eine Frage.
Ja.
Ich höre auch andere Podcasts und da stellt sich dann raus, dass große Teile dieser Followerschaft von vor allem extremistischen Parteiführern auf der rechten Seite oder Kandidaten viel, viel Bots sind, ja. Mhm. In Portugal waren es 53% der Leute auf TikTok, die sich positiv zu dem Rechtspopulisten geäußert haben. Ja. Waren Bots. Ja? Ja. Also das ist Desinformation, das ist Fake-Information. Mhm. Also ich kann es noch nicht mal Fake News nennen. Es ist ja keine News. Es sind einfach nur. Es ist wie, also wirklich Populismus, Desinformation auf Speed und zwar im digitalen Raum. Mhm. Und ich weiß, Der gesellschaftliche Backlash wäre katastrophal, aber vielleicht sollten wir alle diese Plattformen erstmal abschalten in Europa, so grundsätzlich.
Albanien hat das ja gemacht.
Ach
So.
so.
Ja. Die hatten jetzt auch zuletzt Wahlen. Genau, also ich sehe das auch enorm kritisch, kann auch nur jeden davon abraten, diese Apps zu benutzen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es irgendwie so ein Deep Fry fürs Brain ist. Aber
An der Stelle, wenn du noch nachdenkst, nach der Amtsernennung von Trump war ich wirklich in absoluten Panikmodus, vor allem die ersten paar Wochen und war viel auf TikTok. Also wirklich viel. Und das hat meine Panik nur noch schlimmer gemacht. Und mittlerweile habe ich es wieder auf ein verträgliches Maß runtergeschraubt. Ich weiß nicht ganz genau, ob meine Panik einen Zustand erreicht hatte, wo ich nicht mehr mit der Panik leben konnte und deswegen TikTok erstmal zur Seite gelegt habe, oder dass ich einfach oft über die Panik hinaus dann bin und deswegen die TikTok-Nutzung runtergeschraubt habe. Ich weiß nicht ganz genau, was zuerst kam, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du einfach nicht mehr mit der Angst und der Panik leben. Das macht dich ganz wahnsinnig, ja. Und vielleicht muss da die Lösung sein, scheiß drauf, diese amerikanischen Apps einfach abschalten. Das ist nicht gut für uns.
Und Alternativen einfach stärken, also wirklich
Ja.
irgendwie Zusammenkünfte in der realen Welt, nicht irgendwie ja, Demokratiefördergesetze oder so da als erstes kürzen oder so, wo es ja um die Stärkung der entscheidenden Gemeinschaft geht.
Aber bitte
Genau.
nicht die Union zu viel kritisieren, ja?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir auf deutsche Bezüge später noch kommen. Jedenfalls also es hat sich ja auch bei den deutschen Wahlen ein Shift gegeben, also da, wo bei der Wahl 2021 die FDP mitunter die stärkste Kraft war, ist sie jetzt bei den jungen Wählern ja richtig abgeschmiert und es hat sich ja umgekehrt, also bei der Wahl 2021 FDP und Grüne, jetzt Linkspartei als stärkste und dann aber ganz dicht gefolgt von der AfD. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist das noch so ein bisschen Hoffnung, dass diese jungen Leute dann gegebenenfalls nochmal nicht mehr
Ich kann dir
Realitäten halt,
Folgendes
aber
sagen, das
einfach.
Problem sind nicht junge Leute. Ich meine, ja, es ist ein bisschen junge Leute, weil sie sich wirklich mittlerweile durch soziale Medien und AI und Co. einfach mal das Brain wirklich deep fryen lassen. Kritisches Denken ist da unmöglich, aber gleichzeitig, wenn du dermaßen manipuliert werden kannst, dann kann der richtige Algorithmus auch dafür sorgen, dass du wieder deprogrammiert werden kannst, ja. Also das Problem ist offenkundig, dass der Algorithmus von TikTok und Co. X ist genauso. Die fördern diese Art von Inhalt, weil auch das Engagement mit diesen Dingen viel, viel größer ist. Weil negative Emotionen leichter anzusprechen sind. Das sorgt dafür, dass du viel mehr involviert bist. Warum auch immer. Menschen sind vielleicht so grundsätzlich eher so negative Leute. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber du könntest theoretisch in diesen Plattformen mit einem Algorithmus auch eher positive Emotionen und positive Themen ansprechen, wenn du wolltest. Das Problem sind offenkundig die Leute, die den Algorithmus machen und eigene Interessen dahinter stehen. Und das Problem da ist dann, dass Milliardäre wie Elon Musk, die denken, Empathie ist eine Krankheit oder so, das gar nicht wollen. Ja, also die wollen manipulieren, und zwar die gesamte Gesellschaft in Demokratien hin zu einer Gesellschaft, die ihn persönlich nicht mehr stört. Ja, in denen Demokratien praktisch kaputt sind. Und der Erfolg der Linken bei der letzten Wahl, vor allem über TikTok, zeigt eigentlich, dass Wählerschaft über diese sozialen Medien unglaublich leicht zu manipulieren sind. Wenn du den richtigen Inhalt hast, wenn du die richtige Herangehensweise hast, wenn du weißt, wie sie ansprichst, dann geht das. Dann kannst du sie auch zurückholen. Ja, ich glaube, Also ich würde junge Generation nicht grundsätzlich verloren geben, aber der Shift oder die Kluft zwischen Männern und Frauen, vor allem in der jungen Generation, ist natürlich abartig. Ja, wirklich abartig groß. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir uns in Zukunft noch mehr beschäftigen werden müssen. Denn das geht nicht weg. Also das wird nicht weggehen, weil Männer sich zunehmend als Verlierer dieser Gesellschaftsentwicklung sehen. Weil Frauen sie einfach überholen in allen Dingen. Ich weiß noch, dass ich ins Gymnasium gegangen bin mit 25 SchülerInnen in der Klasse, 7 davon Jungs. Und so war das bei allen 4 Klassen in diesem Abi-Jahrgang bei mir. Und das ist drüber und drunter nicht besser geworden. Und dass du dann so Fälle hast, dass Frauen besser gebildet sind, höhere Möglichkeiten haben, was Jobs angeht, ist ganz klar. Aber diese Idee von 50er Jahre, der Mann verdient das Geld, die Frau bleibt zu Hause, das ist einfach vorbei. Das ist auch realistisch vorbei in der Wirtschaftswelt, in der wir leben, in der du eigentlich zwei Verdiener brauchst, um überhaupt eine Wohnung zu bezahlen. Und ich weiß nicht ganz genau, was mit Männern ist, nichts gegen dich oder so, aber manche scheinen emotional mit dieser Situation nicht klarzukommen. Ja? Also dann bildet doch ein Team. Ich weiß nicht, was daran das Problem ist. Warum denkst du, dein Lebensinhalt ist es, oder der Sinn deines Lebens ist es, dass die Frau dich bedient und du das Geld verdienst und sonst nur schlechte Laune hast, weil du völlig überarbeitet bist? Dann arbeitet doch beide gemeinsam und dann vielleicht weniger und hab ein bisschen Spaß am Leben. Also was ist nur mit diesen Männern los? Kommt doch emotional ein bisschen klar mit der veränderten Welt. Ja, es ist für uns alle scheiße. Ja, aber dann redet doch mal eure Emotionen wieder in normale Bahnen, anstatt Frauen die Schuld dafür zu geben. Also diesen Frauenhass, also ich glaube, die Incels haben jetzt einfach bei jungen Leuten teilweise die Macht übernommen. Und ich weiß nicht, wie Politik damit umgehen soll, ja. Also es libertäre Confederacia zu machen und es auszunutzen und sozusagen das Leben für alle noch schlechter zu machen, ist kein guter Weg, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also das, also wie gesagt, ich hatte vorhin die Hoffnung geäußert, dass da vielleicht noch bei irgendeinem Lernprozess oder so oder Selbstreflexionsprozess womöglich noch reingeht, aber das, was man tendenziell auch sieht, also vielleicht spielen wir mal einen Clip, weil über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und ich wäre eigentlich ganz glücklich, wenn wir jetzt nicht mehr über die Konferenz sprechen müssen. Beziehungsweise die ganz Rechten. Also, man muss ja auch sagen, Jagosch Braun wurde aus der Konföderatia dann auch rausgeschmissen.
Also
Natürlich
der war
mit.
den Rechten zu rechts.
Ja, genau. Der hat auch im EU-Parlament gehört ja keiner Fraktion mehr an. Und es war wohl auch so ein bisschen Ego-Sache. Also, Jagosch Braun wollte auch selbst als Präsidentschaftskandidat für die Konföderatia eigentlich kandidieren, wurde dann eben da rausgeschmissen. Aber. Ja, über wen wir noch nicht gesprochen haben, ist der Kandidat der Peace. Und da sollten wir uns vielleicht mal irgendwie ein paar Clips anschauen.
Nawrocki ist Trump-Fan. Sein Highlight im Wahlkampf, er wird im Weißen Haus empfangen. Rechte Allianzen. Diese Woche lädt er den ultrarechten rumänischen Präsidentschaftskandidaten Simion ein. Nawrocki im Wahlkampfspot ergibt sich so als der starke Kerl. Bei seinen Wählern kommt das an.
Jo, klar kommt das an. Übrigens, schwerer, schwerer politischer Fauxpas von Trump, einen Kandidaten ins Weiße Haus zu holen und sozusagen Unterstützung für ihn zu symbolisieren. Also die Einmischung des aktuellen Trump-Regimes in innerpolitische Angelegenheiten verschiedener Länder sprengt jegliche Dimensionen, genauso wie die Korruption.
Ja, also
Also für ein Land, das von sich sagt, also die Regierung, wir machen auf Isolationismus, wir kümmern uns nur um uns, Amerika zuerst, machen sie ganz schön viel Einmischung in andere Länder, ja.
still, ja, natürlich. Genau. Und vielleicht machen wir einfach weiter, um so ein kurzes Bild einfach von Kandidaten geben zu können, weil, also es war schon absurd. Also das ist der Kandidat der Peace, der von genau Kaczynski himself ausgewählt worden ist. Der war vorher Leiter des, also unter Peace-Zeiten, war Leiter des Museums über den Zweiten Weltkrieg in Danzig. Was groß gebaut worden ist, damals unter Tusk. Tusk ist ja auch, kommt aus Danzig, aus der Ecke dort, hat das unter seiner Regierungszeit da bauen lassen, als die Peace dann 2015 an die Macht gekommen ist. Konnten die dann quasi bei der Eröffnung da sein und dann es dann nochmal am Ende auch etwas kuratorisch leiten. Ich war auch damals zu Peace-Zeiten einmal da. Man hat das etwas direkt gemerkt. Ansonsten habe ich es noch gar nicht so stark wahrgenommen, aber vielleicht ist so subtle Lenkung des Blicks in solchen Museen auch meistens nochmal stärker. Also das Gedenken und das ja Ausstellen über den Zweiten Weltkrieg in solchen Museen wurde dann einfach unter Nawrocki eher zu einem stark nationalistisch, weniger selbstkritischen Blick auch und auch stark überhobenen Bild Polens in dem Museum umgesetzt. Und alle hatten sich ein bisschen gewundert, dass Kaczynski einfach da so jemanden aus dem Hut zaubert. Nawrocki tritt offiziell auch als unabhängiger Kandidat an, wird aber natürlich komplett von der Peace unterstützt, sogar der fucking jetzige Staatspräsident Duda, der übrigens nicht kandidiert, weil es auch einfach eine Term Limitation in Polen gibt. Also nach 10 Jahren insgesamt, nach zwei Amtszeiten, kannst du nicht nochmal kandidieren.
Ich hatte mich schon gewundert. Ich wollte die Frage noch stellen. Also,
Ja.
er darf gar nicht mehr kandidieren.
Nein, genau.
Ist das eine der Sachen, die die Peace irgendwann noch ändern will? Weil in Russland zum Beispiel wurde das ja gemacht.
Ja, nee, keine Ahnung. Also jetzt gerade sind sie, glaube ich, sehr confident damit gefahren, dass sie denken, dass sie da einfach jemanden Neuen hinstellen können. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich machen will, dass es verrückt ist, dass der Dude einfach trotzdem die stabilen 30% bekommen hat. Vielleicht, warum das so absurd ist, können wir uns mal einen Clip anschauen, der sich so ein bisschen mit Nawrocki himself beschäftigt. Und zwar gibt es Nawrocki Bizarre heißt er, glaube ich.
Natürlich ist es so.
Hat der Präsidentschaftskandidat der polnischen Peace-Partei eine zweite Identität erfunden, um sich selbst zu loben? Ein bizarres Interview, in dem sich der rechtskonservative Karol Nawrocki als eine andere Person ausgibt, könnte ihm zum Verhängnis werden. Unter dem Pseudonym Tadeusz Batyr tritt er als investigativer Journalist und Buchautor im polnischen Fernsehen auf. Das Gesicht und die Stimme unkenntlich gemacht. Er präsentiert sein Buch über einen polnischen Gangster der 80er und 90er Jahre und lobt als Autor Batyr den Wissenschaftler Karol Nawrocki, also sich selbst.
Dieser Historiker hat mich im Grunde zu meiner Arbeit inspiriert. Als erster hat er sich mit der Frage der organisierten Kriminalität im kommunistischen Polen beschäftigt.
Zum Zeitpunkt des Interviews ist Nawrocki Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Als solcher lobt und bewirbt er dann wiederum das Buch des Autors Batyr, also sein Pseudonym. Interessantes Buch. Ich empfehle es.
Meine Frage, wie fucking funktioniert das? Was ist mit der Presselandschaft und den Medien in Polen los, dass jemand auch das macht? Ich meine, da muss ja jemand ihn befragt haben, der eingeweiht war.
Ja, wahrscheinlich. Also es war ja vor so, wann ist dieses Buch her? Also es ist ja schon was her. Das war ja jetzt auch nicht zu der Zeit, als er irgendwie politisch aktiv war. Also das war ja auch so ein bisschen verwunderlich, dass er so in die Politik,
Aber stell dir
das
das doch
höchste
mal in
Amt aus dem
Deutschland vor,
Nichts.
dass jemand, also ein Museumsdirektor, ein Buch schreibt und sich dann als Journalist ausgibt, um sein eigenes Buch zu. Selbst in dieser Variante wäre es ziemlich irre, ja? Also, es hat ja
Ja.
nichts mit Politik zu tun, es ist einfach nur wahnsinnig. Das erinnert mich auch an den Trump-Berater Navarro, ja, der ein Buch geschrieben hat. Und der Einzige, der das gelobt hat, war jemand, der praktisch Navarro selber ist.
Ja, also das war schon ein bisschen absurd und so, das ist ja einfach so, da lacht man über den. So, aber
Aber er
keine
kriegt
Ahnung,
trotzdem
so groß.
30%.
30, ja.
Ja.
Genau, und das ist eben der Punkt, dass die Radikalisierung dann, also wenn diese Zuschauer, die damals TVP, das Staatsfernsehen, die ganze Zeit geschaut haben und so und in diesen Regionen sind, wenn die dann eben über 8 Jahre das die ganze Zeit serviert bekommen haben und so, scheint es gleichzeitig aber wohl auch eine Tendenz zu geben, die dann davon wegzubekommen, enorm schwierig ist. Und dann gab es einen Kommentar von Martin Adam, der für den Deutschlandfunk gerade im Studio Warschau der ARD ist. Und er hat gemeint, dass das eigentlich so das größte Warnsignal auch an alle sein soll. Wenn diese Rechten einmal ins Ruder kommen, dann versuchen die so sehr den Staat umzubauen und so und sich, also Adam Tooze hat es ja mal beschrieben, mit dem irgendwie den Bulldozer auszupacken. Also wirklich da entlang zu fahren und strukturell Sachen neu zu legen, das ist einfach enorm schwierig, die da wegzubekommen. Und das war auch so ein bisschen der Punkt von Anfang des Podcasts, dass man sich womöglich ein bisschen zu früh gefreut hat, jetzt zu sagen, ah, jetzt ist Polen wieder back. Da kam im ersten Moment, aber wenn sich jetzt nicht strukturell wirklich was ändert, und das geht eben nur, wenn die Reformen zur Rechtsstaatlichkeit etc. etc. wirklich mal umgesetzt werden können, dann sieht es halt weiterhin schwierig aus. Vielleicht passt
aber
es
dazu. Aber
dafür
braucht man ja dann den neuen Präsidenten, wenn man keine 60% Mehrheit im Parlament
ganz genau
hat.
Deswegen ist es ziemlich entscheidend dahingegen, dass Trzaskowski diesen Sonntag gewinnt. Auf eine Sache sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Dafür habe ich leider auch keinen Clip vorbereitet, obwohl das enorm wichtig ist. Also eigentlich muss Trzaskowski nicht nur gewinnen, sondern im besten Fall sollte er mit einem guten Abstand gewinnen. Warum?
Was ist ein guter Abstand?
Das ist 5%? Dann auch wieder so eine Definitionsfrage. Eine, wo man ausschließen kann, dass irgendwie eine Auszählung oder so nichts daran ändern wird, ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig. Also sowas wie 5% vielleicht, 4, 3 oder so könnte schon schwierig sein. Aber wenn es irgendwas so 2-1% sein wird, wird hundertprozentig Folgendes passieren. Und zwar wird, also so habe ich aus Berichterstattung entnommen, besonders auch von PolitikwissenschaftlerInnen aus Polen, die einfach davon ausgehen werden, dass die PiS die Wahl diesmal anzweifeln wird. Also weil es ja dann wirklich darum gehen würde, nach der Parlamentswahl hatten sie ja eben noch Duda im Präsidentenpalast. Wenn das jetzt verloren wird, dann, ich war auch bei einer Veranstaltung von Klaus Bachmann, einem Deutschen, der aber schon seit Jahrzehnten in Polen berichtet. Und ich hatte ihn auch zur Konföderatia nochmal gefragt, und wie er sich diese Erfolge erklärt, hat er ja Ähnliches gefunden wie die Analysen, zu denen wir jetzt von gekommen sind, hat dann aber am Ende gesagt, das, was dann auch einfach passieren kann, gegebenenfalls nach den Präsidentschaftswahlen, besonders wenn die von der PiS verloren werden, dass Kaczynski einfach abgesägt wird, der ist ja auch schon ultra alt, der hat auch körperlich abgebaut. So. Dann die PiS auch einfach zusammenfallen könnte. Und mit dem Momentum, das die Konföderatia gerade hat, hat Klaus Bachmann gemeint, dass er die Möglichkeit im Raum sieht, dass einfach die Konföderatia die PiS schluckt. Nicht komplett, dann gehen auch so ein paar vielleicht in eine andere Partei oder bleiben in der PiS. Vielleicht gehen sogar ein paar noch zu irgendwelchen anderen Parteien als nur zu den ganz Rechtsradikalen. Aber die Chance besteht dazu, dass dieses Szenario eintreten kann. Dazu?
Also wir hatten die PiS und die ist halt abhängig von seinen Gründern. Und nun hat die PiS dafür gesorgt, dass es, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, es ist nie genug. Es gibt immer noch mehr Möglichkeiten und Raum zu radikalisieren.
Es geht immer schlimmer.
Es geht immer schlimmer. Und die Konföderatia ist da die logische Entwicklung. Also auch diese Idee von, die AfD wird sich sicherlich in die Mitte entwickeln und die wird sich entradikalisieren, das könnt ihr alle vergessen. Ja, könnt ihr alle vergessen. Ja. Guckt euch bitte nicht irgendwelche Empörungshorden auf Twitter an, wenn es mal wieder einen Messerangriff gab. Ja, Hamburg, eine psychisch gestörte Frau, nachdem sie aus der Psychiatrie entlassen wurde, begeht am gleichen Tag einen Angriff in Hamburg. Also so ist der Stand der Dinge aktuell. Sie ist eindeutig Deutsche. Ja. Aber erstmal schreiben alle Verrückten auf Twitter, die Hamburger kriegen, was sie gewählt haben. So nach dem Motto, die haben ja diese Ausländerfreunde gewählt und deswegen begehen Ausländer jetzt in Hamburg Messerangriffe. So in die Richtung ging es dann wieder. Und dann wieder Schweigen im Walde, als ich rausstellte, nee, es ist einfach nur eine psychisch gestörte Frau aus Deutschland. Und insofern ist der Raum für Radikalisierung halt immer da und es wird nur schlimmer.
Ja, also.
Und wir sehen ja in Polen, da ist dann auch Raum für noch mehr Radikalisierung Richtung Herrn Braun.
Genau, also es ist nichts immer zwingend und logisch, dass es irgendwie dazu führt, aber wie gesagt, also besonders wenn ja solche Entwicklungen dann nicht damit flankiert werden, dass es irgendwie irgendwie gefühlt in der Lebenswelt der Menschen irgendwie Angebote gibt, wo sie dann sonst noch sich engagieren können, einbringen können, irgendwie politisches Vorfeld nennt man das. Und wenn das noch mehr abgebaut wird, dann können eben diese Radikalisierungsmaschinen wie TikTok und so weiter ebenso wirksam sein. Aber ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument. Das hat dann Martin Adam auch stark gemacht. Du kannst nicht, also wir dürfen uns nicht auf den Gedanken einfach verlassen, nee, dann lass sie doch einfach mal machen, dann werden die sich schon disillusionieren. Erstens scheint das nicht zu passieren und noch viel schlimmer, versuchen die dann den Staat umzunutzen, um sich einzugraben, um noch stärker ideologisieren zu können, sozusagen. Und interessanterweise hatte ich in einem Podcast von Ezra Klein in der Diskussion dazu dann auch nochmal eigentlich eine ziemlich ähnliche Analyse gehört, die ich auch unbedingt mal mitbringen wollte.
And so, look, I grant that every case is different, but Bukele did it a different way, Duterte did it a different way, Bolsonaro did it a different way, and ultimately when the history of this is written, it won't be, oh, he didn't do it the right way. It'll be, did it work or
not? Well, I would note that both Duterte and Bolsonaro are currently arrested.
Right.
Right, well, and facing charges, and right? They didn't really do a great job at building a competitive authoritarian regime.
Well, I think they did in the sense that, look, I agree with you that Trump won't reign forever. The question is, what's the wreckage you leave behind? And we were talking before about how easy would it be to rebuild. I don't think if you come in Brazil or Poland, you just rebuild right away and everything's cool. I think it takes many, many years to rebuild. So if what we're talking about is, can you do 4 years of constitutional damage and then leave? I wouldn't consider that losing.
Und das ist der entscheidende Punkt. So.
Ja.
Okay. Du hattest im Verlauf des Gesprächs so ein paar Fragen aufgeworfen, auf die ich noch kommen wollte. Vielleicht abschließend zu den Teil zu Nawrocki. Also, der hatte übrigens noch andere Sachen am Stecken. Da war das wirklich noch das Geringste, dass er da irgendwie irgendwelche komischen Marketing-Moves gemacht hat, die aber natürlich so glaubwürdigkeitsmäßig so echt fragwürdig sind, ja?
Zu meinen Fragen. Wenn er so auf jeder, der es will, kann es schaffen ist, was ist denn eigentlich mit alten Leuten, mit Rentnern und mit Kranken? Die können ja dann später nicht mehr.
Genau, also ich weiß gar nicht, ob das mit dem jeder kann schaffen. Also das mit den, also Nawrocki ist nicht so wie Manson, der eben auch Steuerberater ist und einfach sagt, nee, also ich habe auch mal geschaut, bei Wikipedia wird die Konföderatia beim Paleoliberalismus eingeordnet. Ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen, den Wikipedia-Artikel zum Paleoliberalismus. Eigentlich finde ich das einen ganz interessanten Begriff, der eigentlich in der Debatte vielleicht öfters genutzt werden sollte, zu gewissen Libertären, weil das einfach verbildlicht, dass so ein Menschenbild die haben. Die gehen davon aus, irgendwie, der Mensch ist von Natur aus irgendwie so ein Marktsubjekt und so. Und deswegen, so könnte man argumentieren, wollen die einfach nur in die Steinzeit sozusagen, also den Staat komplett niederschmettern, damit irgendwie der Mensch frei seiner Kraft sich entfalten kann, sozusagen. Also der Staat immer nur als restriktives Element und die Gemeinschaft, dass es so etwas verbildlicht, wie primitiv teilweise auch diese Denke in dem Sinne ist.
Passt aber ganz gut, Palio. Denn wenn das wirklich alles so komplett hundertprozentig umgesetzt werden würde, hätten wir auch sehr, sehr schnell nur die Anzahl an Menschen, die es in der Steinzeit gab. Dann brauchst du tatsächlich keinen Staat mehr, weil alles, was an Organisation notwendig ist, kannst du unter 10 Leuten ausmachen. Alle anderen sind ja tot. Staatlichkeit ist notwendig, wenn du viele Menschen hast in einem größeren Staatsgebiet, wo du Organisation brauchst. Ja? Wenn du viele Menschen hast, brauchst du viel Organisation. Wenn du 100% auf wir wollen in die Steinzeit zurück dich verlässt, dann gehst du auch davon aus, dass es nur noch so viele Menschen gibt, nehme ich ganz stark an. Weil dann brauchst du keine Organisation mehr.
Tja. Ja, und also, oh, du kannst gerne nochmal deine Frage wiederholen, ansonsten schaue ich gerade nochmal kurz bei mir in den Notizen.
Also meine Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich mit Rentnern und Menschen, die
Nun?
Körperlich nicht können, weil krank und Co. Ja, also
ja.
Wo? Du hast ja vorhin erwähnt, dass die Schocktherapie in Polen jetzt nicht die beste Situation hinterlassen hat. Die Peace-Partei hatte ja auch so ein, im Gegensatz zur AfD, einen gewissen Anteil an sozialen Komponenten. In Deutschland ist das mit der AfD immer noch ein bisschen komplizierter, weil ein Teil will Sozialstaat, aber nur für Deutsche. Und ein anderer Teil will radikale neoliberale Politik.
Paleoliberalismus?
Ja, ja, genau, Paleoliberalismus. Paleoliberalismus, okay. Ich werde versuchen, diesen Begriff öfters zu nutzen. Und in Polen war die Peace-Partei aber, wir machen auf konservativ rechts, aber soziale Elemente, wie das Kindergeld und Familiengeld und so. Und wie sieht das jetzt im aktuellen Wahlkampf aus? Also spielen soziale Themen eine Rolle? Spielen Steuern, mal abgesehen von den Paleoliberalen, eine Rolle? Also wie streitet man im Wahlkampf um diese Themen? Wie bezahlen wir Dinge? Wer muss verzichten? Wird das überhaupt angesprochen? Wie ist der Ausgleich der Generationen und wie sieht es mit dem demografischen Wandel aus? Also was steht da Polen zum Beispiel auch bevor? Und wie wird darauf reagiert? Also ganz viele Fragen auf einmal.
Ja.
Leg los.
Ja, also das Problem ist, also es gab auch wirklich TV-Debatten, wo alle, also es sind auch so viele Präsidentschaftskandidaten wie seit ewig nicht mehr. Also ich glaube, das ist sogar der Rekord at the moment. Und die waren tatsächlich alle bei unterschiedlichen Präsidentschaftsdebatten. Und da ging es dann, ja, durfte jeder mal irgendwie was sagen. Aber das dominierende Thema war immer noch irgendwie Themen von außerhalb. Und das ist auch so ein bisschen die Antwort auf, gehen die irgendwie mit Rentnern um, mit einer großen Wählerschicht, die Peace. Und die Antwort ist eben, dass Nawrocki nicht so stark wie Manson irgendwie dieses, der Staat hält dich nur zurück, du bist so stark. Wenn wir das alles wegmachen könnten, dann könntest du dich durchsetzen und so. Sondern die fokussieren eher darauf, ey, die wollen da irgendwie was Böses und so. Und wir müssen dich vor diesem Bösen beschützen und wir müssen das jetzt nochmal retten und so weiter. Genau, das ist, glaube ich, eher so die Ansprache, weswegen ist Nawrocki auch tendenziell eher schwieriger geworden. Also das, was passiert ist nach der ersten Runde, besonders nachdem Manson so stark abgeschnitten hat. Manson hat auf seinem YouTube-Kanal beide Kandidaten der Stichwahl eingeladen, um quasi da vorbeizuschauen. Der hat irgendwie einen Vertrag mit 8 Punkten vorbereitet und hat gemeint, ich werde euch in diesem Interview diesen Vertrag vorlegen mit quasi allen Parteipunkten, Programmpunkten der Konföderatie. Und wenn ihr mir den unterschreibt, dann werde ich sagen, dass meine Wähler euch wählen sollen. Ich glaube, so konkret ist das nicht passiert, aber allein von der Optik her scheint Trzaskowski sogar tatsächlich besser abgeschnitten zu haben in diesem Duell. Das, was ich jetzt gesehen habe, ich habe es mir nur auszugsweise angeschaut, auch in der Berichterstattung, Sekundärberichterstattung, habe ich das Bild so wahrgenommen und das hat besonders mit einem Bild bzw. Video zu tun, was auch vielleicht irgendwie so zeigt, also so von der TikTok-Ästhetik, dann sogar wahrscheinlich noch entscheidend sein wird. Manson natürlich, auch wie ein echter Mann, braut auch Bier. was er immer auf TikTok zeigt, und hat eine eigene Bar.
Nur echte Männer brauen ihr eigenes Bier. Willst du mir
Ja,
damit sagen,
das
ja?
ist, gehört zur Definition des Mannseins dazu. Und
Also kann ich voll nachvollziehen. Ich habe jetzt mittlerweile meinen eigenen Balkongarten. Aber mein Ding sind nicht Hopfen, sondern so eher Tomaten, Erdbeeren und Co. Also Dinge, die man
okay.
essen kann, nicht Dinge, die man trinken kann.
Ah, du kannst bestimmt gutes Gazpacho daraus machen, aber
Nächstes Jahr werde
jedenfalls.
ich meinen eigenen Garten bei meinen Eltern haben.
Ja. Tja, jedenfalls hat.
Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich anfange, Bier zu brauen.
Tja, also Manson hat dann tatsächlich nach dieser Diskussion, die er auf den YouTube-Channel von sich geführt hat mit Tschaskowski, ich glaube, das wurde jetzt auch schon 5 Millionen Mal angeschaut. Also, das ist für Manson einfach voll Erfolg, weil er sich schon wieder da als Plattform, also der steht jetzt die ganze Zeit schon wieder im Mittelpunkt. Und er hat dann Tschaskowski und auch Sikorski, den Außenminister, eingeladen. Sikorski, by the way, der auch, also es gab eine interne Abstimmung innerhalb der Bürgerplattform, wer denn genau als Kandidat antreten soll. Sikorski hatte sich auch aufgestellt, ist es nicht geworden. Genau, und die waren dann alle einen trinken und es gab Videos davon, wie irgendwie Manson mit Tschaskowski und Sikorski locker Bier irgendwie am Trinken war. Und gegebenenfalls, also das gab es mit Nawrocki nicht, im Gegenteil, also Nawrocki eine Peinlichkeit nach der anderen. Also er hat bei der letzten 1:1-Debatte zwischen mit Tschaskowski einfach irgendwie Snus oder so genommen während der Debatte, also so Schnupftabak sich ziehen müssen. Genau, und ansonsten, also der hat so dieses Buch, was wir vorhin gesehen haben, über die Gangsterunterwelt des kommunistischen Polen, der soll wohl auch selbst Verbindungen haben in Hooligan-Seele, in organisiertes Verbrechen bis hin zu. Und gestern ist irgendwie nochmal die Info rumgegangen worden, dass er in irgendeinem Hotel mal auch Gästen, Prostituierte, also Sexworker organisiert haben soll und so. Also alles, was so im katholischen Polen eigentlich nicht so das Glaubwürdigkeitslevel steigern sollte. Und zuletzt, was ich so gedacht hätte, was irgendwie der Genickbruch sein würde, ging eine Geschichte rum, dass er einer Oma in Danzig irgendwie ihre Wohnung abgeknüpft haben soll. Also der sich so ein bisschen.
Habe ich sogar noch einen Clip.
Ja, willst
Ja,
du den spielen?
das ist tatsächlich Wahlkampf-Krimi Teil 2.
Okay.
Der Clip geht 7 Minuten, aber wir müssen uns nur so den ersten Part anhören, weil da kommt das vor. Das ist super interessant. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hören wir mal rein.
Aber es wurden natürlich nicht nur Fähnchen verteilt.
Auch wir haben lange spekuliert, was da drin stand. Denn am Ende einer Debatte hat hier unser Tschaskowski, dem Karol, einen Zettel mitgegeben, auf dem ein Name und eine Adresse stand. Dass das Ganze gegen den Datenschutz verstoßen hat und sogar die Wahl in Gefahr gebracht hat, ist eine andere Sache. Aber diese Person, um die es sich hier handelt und ihre Adresse, ist nämlich ein Mann, der seine Wohnung diesem Menschen, der ist zwar parteilos, aber von der Peace-Partei unterstützt, seine Wohnung verkauft hat. Allerdings mit einem Deal und der scheint gar nicht so ungewöhnlich zu sein. Ich kenne das zwar so nicht, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Aber er hatte mit einem älteren Mann einen Deal, dass er die Wohnung von ihm bekommt, wenn er stirbt. Dafür wird er sich um die Pflege, wird er sich um die Beerdigung und alles drumherum kümmern. Das Problem ist allerdings, er hat das nie gemacht. Er besitzt zwar die Wohnung, kümmert sich aber nicht um diesen alten Mann. Und deswegen hat hier hat Tschaikowski hier einfach den Oliver Kahn. War das Oliver Kahn? Welcher Torwart hat jemanden einen Brief mal gegeben? Ja, in die Hand gedrückt und das war auch tatsächlich ein kleiner Skandal. Hat mich sehr verwundert, weil ich finde, es gab deutlich mehr Skandale, die besprochen werden müssen. Aber bei alten Leuten hört der Spaß nun mal auf.
Ja.
Also das ist interessant, dass es da so eine Regelung gibt. Aber darauf werden wir wahrscheinlich auch in Deutschland zunehmend drauf zulaufen, dass du als alte Person dein Eigentum verkaufst und dann in den Vertrag schreibst, aber dafür habe ich lebenslanges Mietwohnrecht und du musst dich um meine Pflege kümmern. Dafür verkaufe ich dir das Haus aber günstig oder so. Und zwar unter fremden Dritten und nicht Familienmitgliedern.
Ja, deswegen, also. Man
Würde ich
müsste eigentlich
übrigens aber
hoffen.
trotzdem auch bei Familienmitgliedern so empfehlen, das mal reinzuschreiben in die Schenkungsurkunde oder so. Oder den Notarvertrag. Nur so als Info. Nebenbei.
Ja. Also von diesen beiden Tendenzen würde ich ein bisschen hoffen. Also, wie gesagt, ich möchte keine Predictions machen oder so. Auch
Aber das ist
alles aus.
interessant. Also er hat diesen Deal gemacht und dann hat er sich nicht dran gehalten. Ja.
Ja, was ja, also deswegen, das müsste eigentlich als richtiges No-Go oder als so eine
Ja.
negative Sache durchgehen bei den Stammwählern der Pi, so alten Leuten, die auch meistens sozial nicht so gut gestellt sind. Und gleichzeitig eben diese Bewegung, dass Schaskowski sich womöglich jetzt wählbar gemacht hat, ästhetisch zumindest, mit dieser Barrunde mit Manson. Aber ja, die einzige oder eine starke Variable ist eben noch, wie viele Linke werden dann trotzdem immer noch bereit sein, Schaskowski zu wählen. Aber auch insgesamt ist die Situation so dynamisch, dass ich da keine abschließende Prediction machen wollen würde. Aber so ungefähr gerade die Lage. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen auf junge Leute schauen. Dazu hattest du ja gefragt. Jetzt haben wir genug über Alte gesprochen. Da können wir einfach.
Nein, ich weiß ja nicht, wie es ist. Ist es wie in Deutschland? Die Jungen sind die kleinere Wählergruppe im
Ja.
Vergleich zu den Alten? Ja, okay.
Ja. Ich glaube, nicht so ganz krass wie in Deutschland, aber von der Tendenz eigentlich gleich ähnlich. Interessante Gruppe werden, das ist bei Deutschland nicht so krass. In Polen ist natürlich noch die Gruppe der Auslandspolinnen sehr relevant. Da hatte ich jetzt mir was angeschaut, aber gar nicht geklippt von Polinnen in London. Genau. Einige schreiben auch, dass das womöglich die Rettung sein könnte. Ja.
Interessant, weil wir hatten das gleiche Phänomen in Rumänien, vor allem in der ersten Runde, die dann annulliert wurde, dass die Auslandsrumänen praktisch auch beeinflusst über TikTok diesen wirklich in der ersten Runde völlig irren, radikalen Putin-Anhänger da gewählt haben. Und dann in der zweiten Runde war das wieder so, vor allem in westlichen Ländern haben die Auslandsrumänen wieder den Rechten gewählt. Aber dann in so Ländern wie Moldawien, die Rumänen in Ungarn und Co., die haben dann den Pro-Demokratie, Pro-Europa-Kandidaten
Ja,
gewählt.
ja. Also ich glaube, es ist schwierig, irgendwie da so die Muster da und da zu beschreiben. Das ist dann von Land zu Land immer
Ja, es
individuell. Aber wie gesagt, das
wird
ist
in
nicht
Polen
irgendwie
vielleicht auch anders
100% der
sein,
Auslandspolen wählen so.
wenn du sagst, dass die Auslandspolen in Großbritannien eher für den demokratischen Kandidaten
Genau.
wählen, ist es ja zum Beispiel schon ein Unterschied zu den Rumänen, die in Großbritannien den, also absolutes Chaos, ja. Politikwissenschaftler kriegen eine Krise.
Ja, also die Muster sind ja auch immer unterschiedlich. In der Türkei wird ja auch gesagt, dass die beispielsweise die Türken, die hier in Deutschland wohnen, dass die auch eher Erdogan wählen.
Das dreht sich jetzt aber mittlerweile.
Genau, also da ist etwas Dynamik drin. Bei den Auslandspolen ist das so, aber genau, die Jungen werden natürlich auch eine wichtige Rolle spielen und wichtig und entscheidend, damit die eine größere Rolle spielen können, ist eben, dass sie mehr zur Wahlurne am Sonntag dann natürlich auch gehen.
Und du wolltest noch was zu den jungen Clips mäßig jetzt reinbringen?
Genau, da.
In einer Bar in Warschau schauen sie um 21 Uhr die Prognosen. Viele hier sind überrascht, vor allem vom starken Abschneiden anderer Kandidaten aus dem rechten und extrem rechten Spektrum. Denn die könnten entscheidend werden für die Stichwahl. Ich freue mich, weil der Kandidat, für den ich gestimmt habe, die meisten Stimmen bekommen hat. Aber mich erschreckt ein wenig die Stimmung im Land, die jetzt vorherrscht, die Zahl der Stimmen für die extrem Rechten. Ich hoffe natürlich, dass Trzaskowski gewinnt, aber es sieht nicht sehr gut aus.
Ja, also das ist jetzt natürlich das Bild aus der Mitte Warschaus. Und es wird ja sicher, also es gibt den Divide zwischen Stadt und Land da auch stark. Und zwischen den Geschlechtern, den bei der jungen Generation haben wir ja auch schon angesprochen. Aber das sind unter anderem auch Reaktionen. Genau. Und es gibt ein bisschen Hoffnung wahrscheinlich für die Kampagne von Trzaskowski, weil es ja Auswertungen gab, dass die Wahlbeteiligung, die war ganz gut, aber jetzt noch nicht so krass, wie sie bei den Parlamentswahlen 2023 waren. Und besonders im Westpolen wo tendenziell eher stärker PO und liberal gewählt wird, da war die Wahlbeteiligung niedriger. Und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass die, das ist eigentlich auch in der Regel immer so, dass in der zweiten Runde die Wahlbeteiligung höher ist, dass sie dann womöglich im Westen noch mehr ansteigen könnte und deswegen Trzaskowski in die Karten spielen könnte. Das ist so ein bisschen die Spekulation.
Also, dass der Schock groß genug war, dass die Leute jetzt zur Urne rennen.
Ja, aber auch allgemein, hey, jetzt kommt es ja wirklich drauf an. Also vielleicht haben auch wirklich gedacht, okay, das ist ja jetzt erstmal nur Vorauswahl und eine Stichwahl wird es dann eher super wichtig. Also es hatte sich schon stärker abgezeichnet, dass eben Trzaskowski und Nawrocki da einziehen. Vielleicht auch interessant habe ich zu Nawrocki, kann ich gesagt, so, was auch das Bild, was er versucht zu vermitteln. So, die Kampagne von ihm läuft auch unter so ein bisschen, also geschrieben Now Rocky. Wenn man den Namen so aufteilt und dann Englisch ausspricht, könnte man das so
Ach so,
sagen. Und er,
now Rocky, now Nowrowski.
ja, und er natürlich ist jemand, der da in irgendwelchen illegalen oder Hooligan-Szene unterwegs ist, boxt er natürlich auch leidenschaftlich gern und gibt auch Werbespots, wie er sich da jetzt irgendwie inszeniert. Ich kämpfe vor euch und so. Aber ja, genau. Du hattest noch so ein bisschen dazu gefragt, wie es eigentlich den jungen Polen allgemein ist. Es wurden ein paar wirtschaftliche Rahmendaten schon.
Also vor allem, also ja, wie geht es den Polen wirtschaftlich, auch den jungen Polen, aber auch was ist so mit dieser Russlandfrage und der Verteidigung und so?
Ja, zu der wirtschaftlichen Sache, genau, sie zeigt gerade, also Wirtschaftswachstum ist ziemlich geil, also wir haben wirklich so 5% oder so in den letzten Jahren, also wirklich Zahlen, von denen man nur träumen kann, deswegen freue ich mich auch schon wirklich ab nächsten Semester, bin ich im Auslandssemester, wahrscheinlich sogar für ein Jahr in Polen. Ich werde auch unter anderem in Warschau
Du
sein und also.
schickst Hilfspakete dann, ja? Nach Deutschland.
Nee, also ich bin das einfach am Genießen, weil man sieht es wirklich mittlerweile. Es sind neue Brücken gebaut worden, die ich gar nicht kannte. Irgendwie, also man spürt es
Ist das
einfach.
erlaubt? Darf ein Staat neue Brücken bauen?
Ja, meine Freundin kommt aus Dresden. Wenn man da dann irgendwie über die Brücke fährt, die paar, die da noch stehen und dann immer auf die eingebrochene darüber schaut, denkt man sich auch so, okay, ja krass. Also da haben die Polen echt drauf und ich habe auch aus Kreisen gehört, dass sie einfach infrastrukturmäßig da Sachen einfach sehr viel schneller auf die Beine gestellt bekommen. Irgendwie auch mit kleineren Summen plötzlich da in Topzeit Bahnhöfe aus dem Boden stampfen und so. Also das scheint
Keine
wirklich
Angst,
gut
das
zu
schaffen wir
laufen
dann auch,
und
wenn
sich auch
hier die ganze
auszuwirken.
Bürokratie abgeschafft ist, ja.
Ja, wo die. Wo es dann im Detail liegt, kann ich jetzt auch nicht
Ich habe das
sagen.
sarkastisch gemeint. Ich habe das
Ja.
sarkastisch gemeint.
Tja. Ja. Was es aber immer noch stark gibt, ist eben so eine Ungleichheit, einfach wirtschaftliche. Ich glaube, auf die wird auch in der Berichterstattung noch ein bisschen zu wenig eingegangen. Und wie gesagt, da ist es wahrscheinlich begrüßenswert, dass jetzt linke Kräfte da auch ganz gut an Fahrt aufnehmen und Sanderberg thematisiert das auch irgendwie. Wohnungsnot ist auch eine Sache. Also in Polen wird traditionell eher gekauft als gemietet. Da ist der Markt aber komplett auch, ja, da kommt der Nachfrage gar nicht nach, sozusagen. Ja.
Aber ich habe Statistiken gesehen, dass die Mieten in Polen halt absolut nach unten gehen. Im Vergleich zu anderen Ländern.
Die
Also die haben es
Mietpreise.
geschafft, dass die Mietpreise sinken. Vielleicht liegt es ja daran, dass gekauft wird und dann sind die Kaufpreise gestiegen.
Das ist gut möglich, ja. Und die Frage ist ja auch immer, wo? Also an den sehr, sehr stark wirtschaftlich prosperierenden Gegenden eben wieder. Ist es so eine Sache. Und die Sache ist auch wirklich krass lebenswerter Wohnraum. Also es gab auch ein paar Geschichten, dass in Warschau einfach dann Häuser aus dem Boden gestampft worden sind, wo du aber eigentlich meinen würdest, das ist irgendwie gefühlt so ein 2-Quadratmeter-Käfig, das ist jetzt sehr stark überstrapaziert. Aber so, wo so ein paar Grundsätze mit einbezogen werden müssen. Also das sind auf jeden Fall Themen. Bezogen auf das Kriegsthema, also vielleicht auch vorher gesagt, also ganz, ganz kurz hatten wir ja auch angesprochen, irgendwie TikTok und Bots. Und dass es da auf jeden Fall starke russische Einflussnahme höchstwahrscheinlich auch gibt. Bei der Konföderatia kann man sich auch wirklich nicht sicher sein, wie anti-russisch sie sind. Also eigentlich ist es in Polen gang und gäbe. Auch die RASM ist aus der Europäischen Linkspartei ausgetreten. So, weil sie gesagt haben, die europäischen Linksparteien sind nicht russlandkritisch genug.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand sagt, Annäherung nach Russland, dass der sofort aus dem Land verbannt wird oder so.
Ja, also
weil, politische Zukunft stelle ich mir das schwierig vor. In Polen.
Genau, also das ist eigentlich momentan nicht so die Mehrheitsmeinung, dass wo die Konföderatia, also keine Ahnung, die Detailanalysen habe ich dazu noch nicht gehört, auch noch keine investigativen Sachen, die versucht da irgendwelche Connections oder so nachzuzeichnen oder dem nachzugehen. Von der Einstellung her, wie ich es mitbekommen habe, also die Konföderatia ist ja auch krass Ukraine-kritisch im Vergleich zu den anderen Parteien. Mhm. Also werden die Ukrainer, die jetzt auch im Land sind, irgendwie als das sind die Flüchtlinge, die jetzt gerade alles bekommen. Das geht ja aber gar nicht, was auch schlimm ist, weil dieser Diskurs sich dann weiter verfängt. Da können wir vielleicht sogar mal einen Clip von Adam Tooze gucken.
And Radoslav Sikorski, who's one of the more visible, you know, very well known to the English-speaking world, representatives of the Polish government, was in DC recently, and he was literally saying, I don't think we would have won if we hadn't outflanked the then ruling party on the right, on migration. And so this is obviously a hugely problematic strategy.
Ja, also das ist jetzt wieder auf die Migrationsfrage, aber da genau dasselbe. Also das, was ich auch schon mal angeschnitten hatte, dass in den Präsidentschaftsdebatten, der extrem viel drüber gesprochen worden ist die ganze Zeit. Und das
also Ukraine als Migrationsproblem. Mhm. Also Ukraine als Migrationsproblem ist Thema in diesen Präsidentschaftskandidatendebatten.
Das unter anderem auch erstmal natürlich Migration an sich. Irgendwie, und da wird dann auch gemeint, die Flucht, die im Białowieża, das ist ja wirklich europäischer Urwald. So, ich war da vor einem Jahr mal für eine Exkursion an der Grenze. An sich super schöner Wald. Da gibt es auch noch die letzten europäischen Bisente. Aber momentan ist es komplett militarisiert dort tatsächlich. Also überall Polizisten in dem Hotel, in dem ich untergebracht war, war die Mehrzahl der Gäste gefühlt Polizisten, die da untergekommen sind. Und die wird auch, wie gesagt, militärisch ausgebaut, die Grenze, weil man eben befürchtet, dass da was passiert. Tusk ist ja auch ganz stark dabei, zu versuchen, EU-Mittel dazu zu bekommen, um das dort ausbauen zu können. Das geht bis hin zu, dass sie da manche Felder erklären, dass da gegebenenfalls im Notfall irgendwie Minen versät werden könnten und so. Also das ist richtig extremer militärischer Ausbau dort. Und gleichzeitig findet da eben besonders von Russland und Belarus gepusht, angeleitet, eben dass Flüchtlinge in letzter Zeit sind wohl recht viele Afghanen dorthin geholt und einige noch aus afrikanischen Ländern, die dann ja versucht werden, dort rübergeschickt zu werden. Also da gab es ja Skandale zu 2021 zu. Vielleicht können wir uns dazu sogar auch noch einen Clip anschauen.
Am Anfang dieser Krise gab es in der Gesellschaft eine starke Opposition gegen die Gewalt und diese Pushbacks. Und wir, die hierher kamen, um den Schutzsuchenden zu helfen, fühlten eine sehr große Unterstützung bei der Bevölkerung. Wenn wir jetzt sagen, dass die Menschenrechtsverletzungen unter der Regierung von Donald Tusk fortgesetzt werden, dann hören wir von den Leuten, naja, wenn Donald Tusk das tut, dann sind die Maßnahmen wohl notwendig.
Und das ist halt ein enormes Problem. So, das ist jetzt sogar, also.
Ja, aber das ist dann noch eine ganz andere Ebene von Radikalisierung der Gesellschaft. Da sind wir wieder auf der Ebene von, oh, ist doch nicht so schlimm, ist mir egal, ich will mich eigentlich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigen und eigentlich will ich, dass diese Pushbacks gemacht werden. Ich will nur nicht als rassistisch gelten und wenn Tusk das macht, gelte ich nicht als rassistisch. Das ist noch ein Unterschied zu uns in Deutschland, wo es nicht radikal genug sein kann. Weswegen in Deutschland die konservativen Parteien nicht davon profitieren, dass sie auf dieses Thema aufspringen bei der AfD oder generell alle Parteien, wie wir im Wahlkampf gesehen haben. Denn es kann für die Wählerschaft dieser Partei in Deutschland und in anderen Ländern nicht radikal genug sein. Und hier kriegst du für radikale Politik aber ein Pflaster, weil es unterbewusst immer noch diese Ablehnung der Politik gibt. Aber wenn du jemanden hast, der eigentlich ganz lieb ist und der dir das Gefühl gibt, na, wenn ich das unterstütze, dann bin ich ja gar nicht so extremistisch und dann bin ich ja gar nicht rassistisch oder so. Und eigentlich halten wir uns ja an die Rechtsstaatlichkeit, weil Tusk macht das ja. Ja, das ist natürlich auch eine schlechte Variante davon.
Ja, also es gab auch wirklich ganz scharfe Urteile gegen Helfer, also einfach Leute, die da wohnen, die dann sagen, in meinem Garten und so weiter sterben Leute. So, weil es ist ein Urwald. Wenn Leute da hin und her gepusht werden, so, besonders im Winter, sterben einfach Leute dort im Wald oder in den Sümpfen, die es da auch gibt.
Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen.
Da,
meine Tante hatte so einen Sumpf hinter ihrem Wohnhaus und als Kinder wurde uns immer gesagt, geht nicht über den Zaun hinaus, ihr versinkt im Sumpf und kommt nicht wieder raus.
Ja, es gibt einen sehr, sehr guten Film von der Regisseurin, wie heißt sie nochmal, Agnieszka Holland. Green Border heißt er, sehr zu empfehlen. Agnieszka Holland, auch eine sehr, sehr gute polnische Regisseurin. Und da wird es sehr, sehr gut und eindringlich gezeigt, wie es da abläuft, aber auch wie, was das für Verwerfungen mit sich bringt und eigentlich macht, dass man dann nicht mehr so menschlich agiert und stattdessen jetzt Leute wirklich hart bestraft werden, weil da Leute fast am Verdursten oder so bei denen in der Nachbarschaft landen und die dann einfach hingegangen sind und geholfen haben oder jemanden mal bis zur nächsten Straße mitgenommen haben oder so und dann wird man plötzlich als Flüchtlingshelfer dort krass verurteilt, auch unter der jetzigen Regierung und das ist halt enorm kritisch und das ist jetzt der Diskurs, aber also deswegen, der ganze Diskurs hat sich eben auf dieses Migrationsthema verstärkt. Das ist dann auch auf ukrainische Flüchtlinge teilweise abgeschwemmt. Und Trzaskowski, der Bürgerplattformkandidat, versucht sich den halt immer mehr anzunähern, um da nicht so angreifbar zu sein oder beziehungsweise da halt auch Kandidaten noch oder WählerInnen abzugewinnen. Und hat jetzt mittlerweile zum Beispiel auch bei den UkrainerInnen irgendwie eine kritischere Position angenommen. Zum Beispiel, dass UkrainerInnen kein Kindergeld mehr bekommen sollen, wenn sie nicht arbeiten und so.
Das Problem bei dieser Sache ist grundsätzlich, wenn du sowas machst, öffnest du Tür und Tor für auch die Polen und für die Deutschen. Also immer, wenn man sagt, naja, wir wollen, dass die Fremden kein Geld bekommen, die sollen lieber nur eine Bezahlkarte bekommen, was überhaupt bürokratischer Wahnsinn ist. Oder die sollen nur Geld bekommen, wenn sie arbeiten. Na, was arbeiten sie denn? Naja, irgendeine ehrenamtliche Sache oder so. Und dann machst du Lohndumping übrigens in den Kommunen, weil die Flüchtlinge dann tatsächlich Arbeiten machen, wo du vorher eine Firma angestellt hast, wo Mindestlohn bezahlt werden musste. Also förderst du da nochmal den Hass auf Fremde, weil du Lohndumping betreibst, beziehungsweise Leute vor die Tür setzt. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wird sich das früher oder später auf Leute im den sozialen Sicherungssystemen übertragen, deines eigenen Landes, die Bürger sind. Weil die sind ja dann auch genauso faul wie die Fremden. Die arbeiten nicht genug. Und dann ziehst du ihnen das. Also das ist eine Spirale, die geht nur nach unten, weil Radikalisierung trifft dich immer irgendwann selber. Und die Idee, das mitzumachen, auch das sehe ich jetzt vermehrt bei anderen Ländern und bei anderen Parteien. Labour zum Beispiel geht da in den gediegenen Untergang. Diese Partei wird sterben und das Dharma, weil die immer nur Themen ansprechen, die für die Originalpartei ein absolut starkes Thema ist. Also Migration ist für rechte Parteien ein starkes Thema. Das gilt in Polen, in Deutschland, in Großbritannien. Während sie die eigenen Stärken absolut vernachlässigen, wie zum Beispiel Soziales, Gerechtigkeit. Warum spricht man denn nicht über den Ausgleich Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, auch in Polen? Das wäre vielleicht ein starkes Thema, das der Kandidat selber ansprechen kann. Ja? Also sozialer Ausgleich, positive Zukunftsaussichten für alle, Bildung, ja.
Es gab von Schimmern geworfen, ja, also das kann man auch nochmal in dem TikTok-Clip, den wir gesehen haben, wurde das nicht richtig beschrieben. Also er ist sowas wie der Parlamentspräsident, der nochmal in Polen ein bisschen wichtigere Rolle, aber ja, er ist Parlamentspräsident. Und der hat dann tatsächlich in den Debatten gesagt, ey, hier wird die ganze Zeit über das und das gesprochen und es wird auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich wollen, dass Polinnen wieder mehr Kinder bekommen können, wenn sie das möchten. Aber keiner möchte sagen, wie das geht. Und dann hat Schimmer Morfian gesagt, ja, wir müssen die wirklich über das Materielle irgendwie dort mehr Geld zur Verfügung stellen, da Möglichkeiten der Betreuung. Also der sagen so, alle haben die ganze Zeit über Migration und da müssen wir jetzt irgendwie restriktiver sein. Und der hat das so thematisiert. Das war etwas erfrischend, hat ihm am Ende aber auch nicht geholfen. Der hat jetzt nur Platz 6 belegt. Genau. Gleichzeitig, wie gesagt, also wir waren ja noch bei dem Thema Situation in Russland und Ukraine. Wie gesagt, bei der Konföderatie erscheint es echt besonders mit so einer Ablehnung der Ukraine, die jetzt gerade mehr thematisiert wird, zu sein, dass irgendwie Russland gar nicht mehr so krass im Vordergrund der Kritik zu sein scheint. Was natürlich enorm problematisch ist. Wo sich irgendwie dieser Hehl gegen die Ukraine raus ergibt, wie gesagt, wahrscheinlich einfach aus diesem Fremdenhass heraus. Es gibt so ein paar historische Fäden. Also wie gesagt, Teile der Westukraine waren in der Zwischenkriegszeit oder auch historisch gesehen lange, oder historisch gesehen, also unter Polen, bevor es unter Russland, Preußen, Österreich aufgeteilt worden ist, gehörten als polnisch geltende Gebiete zum heutigen Ukraine. So. Hm. Das heißt, ja, am Ende des Zweiten Weltkriegs, als es da halt so Zwangsumsiedlungen kam, kam es auch teilweise zu Übergriffen von beiden Seiten. Und das war halt alles nicht super. Also, das war natürlich traurig alles. Und da gab es teilweise noch Crush, irgendwie Rodinge Crush, also ja, das hat noch gesessen bei einigen, besonders auch älteren Leuten, aber besonders nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs sind da auch Polen und die Ukraine in den ersten Jahren so nah aneinander herangerückt und dass das jetzt sich irgendwie durch dieses Thema irgendwie so ein bisschen bezieht. Anderes Thema war natürlich auch, dass Agrarprodukte durch Polen hindurch eigentlich an den EU-Markt werden sollten. Und dann aber, und das muss man halt so sagen, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund war, aus korruptionstechnischen Gründen, also die Peace hatte ein Interesse daran oder einzelne Peace-Akteure, dass diese billigeren Getreideprodukte dann auch in Polen vermehrt auf den Markt gekommen sind, wie sie es eigentlich nicht sollten und so die Preise gedrückt haben, was halt den polnischen Bauern auch wehgetan hat. Und ja, also dahingegen ist die Konföderatie außenpolitisch nicht gefährlich, weil sie eben auch zumindest nicht so wie bei anderen ganz klar Russland kritisch ist. Und zur ganzen Militärgeschichte, also es gab einzelne Berichte auch von Martin Adern im Deutschlandfunk, dass es teilweise tatsächlich Polen gibt, also fast auch schon Siedlungen in Spanien, wo Polen jetzt Häuser gekauft haben, zur Sicherheit, um dahin zu gehen. Das ist jetzt nicht die ganz große Masse, aber es gibt da Bewegungen hinzu und natürlich
aus Angst vor einem Angriff
Kriegsangst, ja, und die auch ganz konkret ist und von Militär Thinktanks, aber auch von Generälen ganz konkret jetzt für diesen Herbst auch formuliert wird, wo es ja die Übungen von Belarus und Russland in Belarus geben soll und die Analyse der Polen eigentlich ist, dass Russland sich denkt, also da gab es auch Clips zu, die ich jetzt aber leider nicht vorbereiten konnte, dass die Analyse der polnischen Akteure dort ist. Russland denkt sich, okay, jetzt oder nie, weil besonders das Baltikum und die sehr bekannte Suwałki-Lücke, also die zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus, das sind keine 100 Kilometer Grenze. Und wenn du das schließt, gibt es halt quasi eine Leitverbindung zwischen Kaliningrad, Belarus hin zu Russland. Und dann wäre das Baltikum abgeschlossen. Mittlerweile dadurch, dass jetzt Schweden ja NATO-Mitglied ist, gibt es andere Wege über die Inseln dort und die Ostsee, mögliche Verbindungslinien herzustellen. Aber das ist so die große Gefahr. Ich glaube, teilweise, Carlo Marsala hatte das in seinem letzten Buch ja so geschrieben, aber der hat sogar noch ein niedrigeres. Also der hat nur beschrieben, dass sie da in der estnisch in Narva, der estnisch-russischen Grenzstadt, nur auf Narva begrenzt, was passiert. Das, was ich jetzt aus den polnischen Medien entnommen habe, ist, dass da wirklich die Angst vorherrscht, dass einfach die gesamte Suwałki-Lücke jetzt einmal geschlossen wird und da wirklich gegebenenfalls NATO-Verteidigungsheim mit Angriff aufs Baltikum droht, einfach aus dem Gedanken, dass Russland jetzt noch die Armee mobilisiert hat, jetzt gerade frisch Trump im Amt ist und auch bis zu den Midterms erstmal keine größeren Sanktionen zu befürchten hat. Und ja, deswegen, also.
Ja, aber ein Angriff auf das Baltikum, da brauchst du dann nicht mehr mit Sanktionen kommen. Das ist dann NATO-Bündnisverteidigungsfall, egal was.
Ja, und das wäre halt die Frage. Also, das ist die Gefahr, die die polnischen Analysten da wohl sehen, dass Putin wohl bereit wäre, irgendwie versuchen auszutesten, wie sehr dieses Bündnisfall fürs Baltikum gelten würde. So. Das sind so gerade die Analysen, die da vorherrschen. Und
ich meine, wir sind wegen einem fucking Terroranschlag in den Irak und Afghanistan einmarschiert, weil die Amerikaner es wollten. Und das war nur ein Terroranschlag von Saudi-Arabien. Ja, also es waren Saudis, die das gemacht haben und man ist in Afghanistan einmarschiert und in den Irak. Und dann jemanden zu haben wie Trump, der sagt, ah, was die NATO unten und 3,5%, jetzt wollen wir 5% Verteidigungs... also das ist doch absoluter Wahnsinn, ja? Das wären 44% des deutschen Haushalts. Also das nicht mal die Amerikaner geben 5% ihres BIPs für Verteidigung aus. Das würde uns wirtschaftlich zerstören in Europa. Ganz einfach, Fakt. So, das macht die Demokratien kaputt, das macht die Gesellschaften kaputt, da ist kein Platz mehr für irgendwas, ja?
Ja,
und wenn Putin das macht, dann ist mir egal, was Trump sagt. Entweder dann kommt die NATO oder die NATO hat sich zu verpissen aus Europa, ganz ehrlich. Weil wenn dann keine Hilfe kommt, und zwar militärisch, dann ist die NATO, das ist dann vorbei.
Genau.
Ganz einfach.
Ja, und das...
Dann brauchen wir die Amerikaner hier in Europa auch gar nicht mehr zu stationieren. Dann sollen sie sich alle dann schön nach Hause verpissen. Sorry für die Sprache.
Das ist so die Analyse, die wohl in Polen gerade vorherrschend ist dahingehend. Genau, wie die Stimmung bei den jungen Polen ist, ist dass dahingehend natürlich krass Angst besteht. Also da gibt es auch einen, ich habe den Ordner vorbereitet zur Verteidigungsfrage auch. Da habe ich irgendwie, glaube ich, nur zwei Clips reingepackt, aber da können wir uns mal was zu anschauen. Lass uns doch mit dem zu Jesse Eisenberg.
Okay.
Einfach den kurz. Das war ganz lustig. Also ein Schauspieler, der jetzt Ende letzten Jahres einen Film rausgebracht hat, A Real Pain, wirklich sehr zu empfehlen, nur 90 Minuten, wo es so um Aufarbeitung, oder nicht Aufarbeitung, aber so den Umgang mit familiären Traumata bezüglich des Holocaust geht und dann zwei amerikanische jüdisch-stammige Amerikaner da nach Polen gehen und auf den Spuren ihrer Großmutter da unterwegs sind. Jedenfalls war der Schauspieler Jesse Eisenberg, der auch den Film directed hat, in der Talkshow und er hat sich für den Film auch tatsächlich selbst mehr mit Polen beschäftigt, er hat auch selbst familiäre Bezüge dahin und hat tatsächlich selbst die Staatsbürgerschaft angenommen.
Ich glaube, den Caleb kenne ich, den habe ich schon mal gesehen.
Ha, ja.
Und den Ausschnitt, den wo er in der Talkshow war und dann gesagt hat, tolles Timing. Gucken wir mal an.
Mm-hmm. Yes, you just got citizenship last week.
I did, I got it last week.
Yeah. Congratulations.
Yes.
This is fantastic.
The world has been wondering and the answer is yes. I got citizenship. The president personally gave it to me last week. It was amazing. And,
oh my goodness.
And it was a... It was a great, you know, it was a great honor. I've been trying for like, you know, a year and a half, and then I get it. And the next day I open the news or I look on the news. No one opens news. And not anymore. And the top story was Poland now requires all males to participate in military training. This was like the day after I got it.
Well, congratulations. And thanks. When you're done with military training, please come back to the show and thank talk you. To us about your next project.
Yes, I wonder if I'll look any different. I probably won't. Yeah. They probably won't give me any job that'll actually bulk me up.
Tja.
Also, good timing.
Ich habe das halt auch davon mitbekommen, weil Tusk diesen Clip kommentiert hat und irgendwie sowas geschrieben hat wie, Jesse, ich habe dann jetzt auch bei Big Announcements für dich und so. Also es war wirklich in der Zeit, wo Tusk jetzt erzählt hat, es soll jetzt mandatory military training einfach für Männer in Polen geben, die dann auch alle absolvieren sollen, sodass da potenzielle Kapazitäten in einem sechsstelligen Bereich einfach schnell abrufbar sind. Und sicherlich so wie bei, also ein bisschen klingt das ja, also er hat das ja als Scherz gemacht, weil es so war, okay, bin ich Staatsbürger geworden und gegebenenfalls, aber als nächstes muss ich jetzt gegebenenfalls sagen, Kriegsdienst leisten. Also der Ton, der mitschwingt, ist so, das ist jetzt nicht das Geilste, was man sich eigentlich als erstes erhofft hat, wenn man diese Staatsbürgerschaft bekommen hat. Ich denke, ähnlich wird die Reaktion bei sehr vielen jungen Leuten dort sein, dass die auch sagen, eigentlich scheiße, jetzt es wird doch voll ernst und ich muss da irgendwie ran. Ich denke, die vorherrschende Meinung in Polen ist, dass man Russland was entgegenstellen muss in diesem Krieg auch. Genau, also die Polen auch aus eigener Existenz mit der geografischen Lage da. Also wenn wirklich das Baltikum angegriffen wird, dann, wie gesagt, zur Wafki-Lücke wird Polen wahrscheinlich sogar direkt teilweise betroffen sein. Genau, und wenn das so weitergeht, wäre dann Polen quasi die nächste, also wenn sich diese Befürchtungen auch realisieren, dass die Ukraine fallen würde und das Baltikum angegriffen würde, dann wäre der nächste Staat direkt da Polen und wäre dann so, wie sagt man denn,
Domino?
Also genau, einfach in der Gefahrenzone. Deswegen aus der Logik heraus sind sie natürlich sehr pro den Aggressor was entgegenstellen, auch militärisch. Wie sehr die, also ich würde die Kampfbereitschaft, ja, innerhalb der polnischen Gesellschaft natürlich auch höher einschätzen, als das in einigen westeuropäischen Ländern oder auch allein schon in Deutschland der Fall ist. Genau, aber das ist total schwierige Abwägung, aber Polen ist schon bereits fast am 5%-Ziel tatsächlich. So. Genau, das ist so ein bisschen die Lage zu der Frage. Und ja, wenn Nawrocki ist auf jeden Fall nicht pro-russisch, denke ich, aber auch nicht so pro-westlich, sagen wir es mal so.
Noch also eher so pro eher
Amerika jetzt gerade.
Polen first.
Ja, genau, das natürlich. Aber entsprechend ist es so schwierige Phase. Ich würde auch tatsächlich Nawrocki noch als schwierigeren Charakter als Duda auf jeden Fall einschätzen. Also das, was wir jetzt vorhin alles aufgezählt haben, so wäre, glaube ich, sogar auf Duda noch mehr Verlass gewesen. Aber wie gesagt, es gab auch von Duda 10 in Amerika, wo jetzt Trump gewählt worden ist und Duda wollte dann direkt hin, um wieder Connections spielen zu lassen. In der ersten Amtszeit, Trump hatten die beiden eigentlich einen ganz guten Draht. Da hat ja dann auch Trump ganz viele Soldaten aus Deutschland nach Polen versetzen lassen. Aber es gab wirklich TV-Live-Coverage, wie Duda in einem Warteraum stand und hin und her gelaufen ist und Trump ihn einfach hat auflaufen lassen und irgendwann später, dann kurz für 10 Minuten oder so noch gekommen ist, viel zu spät. Aber das hat schon gezeigt, dass irgendwie die Prioritäten da nicht mehr so gesetzt sind, wie man das ursprünglich auch besonders von polnischer Seite aus angenommen hat. Und das hat schon für große Sorgen gesorgt. Oder es gab Auseinandersetzungen mit dem polnischen Außenminister mit Elon Musk und Marco Rubio.
Da kann ich mich dran erinnern.
Ja.
Ja, weil also Polen bezahlt ja dieses Starlink für die Ukraine. Weil egal, was Musk behauptet, der macht das nicht aus Jux und Dollerei und kostenlos, sondern die Polen haben Starlink für die Ukraine immer bezahlt und Musk hatte angedroht, das abzuschalten, wenn es keine Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland gibt. Und anscheinend hat er auch eine komische Nähe zu Putin, der Musk. Mhm. Jedenfalls, dann hat tatsächlich der Tusk selber, glaube ich, war es, kommentiert. Ja,
nee, Sikorski.
Der Außenminister, genau. Der ja selber in Afghanistan gekämpft hat gegen die Sowjets. Ja, also absolut irre Story, ja.
Der übrigens der Mann von N. Applebaum ist.
Ja, N. Applebaum.
Die aber auch Konservative ist, wo man so ein bisschen, die war zum Beispiel pro Irakkrieg auch damals.
Ja, ja. Also ist auch, also dieser eine Aspekt fand ich halt, ist absoluter Wahnsinn. Gleichzeitig diese Familie und diese Connection und dann gibt es da die Story mit Nord Stream und dem Angriff und der ist da auch ein bisschen involviert. Jedenfalls, der kommentiert das dann so nach dem Motto, lieber Elon, ich weiß, das gefällt dir jetzt gerade nicht, aber wir bezahlen ja dafür und wenn jemand eine Dienstleistung bezahlt, kannst du nicht einfach so den Stecker ziehen. Und dann gab es eine Beleidigung von Marco Rubio, so nach dem Motto, sag gefälligst Dankeschön, dass wir das hier für euch machen, ja, während man dafür bezahlt, ihr fucking Heuchler, ja.
Ja,
und das hat für so einen Schock dann auch in Europa gesorgt, dass man sich erstmal Gedanken darüber gemacht hat, okay, wie viele Satelliten kriegen wir jetzt über Frankreich eigentlich ins All, um dafür zu sorgen, dass wir zur Not, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht den einen oder anderen Connection-Punkt noch selber über EU-Anbieter absichern können.
Ja.
Also man sollte definitiv absolut weg von jeglicher Firma, die mit Amerika zu tun hat und dem Silicon Valley. Das ist absolute Gefahr.
Es braucht
auch für die innere und äußere Sicherheit.
Es braucht halt europäische Unabhängigkeit auf jeden Fall mehr.
Ja.
So. Und Schaskowski hat das sogar bei Fox News mal gemeint. Da gab es auch einen Clip zu, aber wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Themen.
Mhm.
Ich habe überlegt, vielleicht noch so ein paar Themen zu der Lage in Polen nach der Wahl 2023 auch, um so ein Gefühl zu bekommen, wie es gerade ist, aber auch, wie sich das weiter abzeichnen kann. Also für die Peace scheint es echt schwer auszusehen, so strukturell gerade. Die war auch hart am Kämpfen. Also die ganzen illegalen Machenschaften, die sie auch getan haben, wurden halt einfach verurteilt teilweise. Genau. Und da haben sich dann Abgeordnete gegen gewehrt. Lass uns dazu vielleicht irgendwie noch ein, zwei Clips vielleicht schauen. Ja.
Peace-Wähler verschreckt. In Polen dreht sich derzeit um 180 Grad, von internationalen Beobachtern längst gefordert. Ministerpräsident Donald Tusk und seine linksliberale Koalition sind angetreten, um zu demokratischen europäischen Werten zurückzukehren.
Der Präsident hat seit 2015 seinen Anteil an der Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit und der Rechtsordnung in Polen.
So. Das auch so ein bisschen zu der Lage des Präsidenten. Also der kann das auch noch weiter dafür sorgen, dass es nicht diese nötigen Reformen zum Beispiel unbedingt bei den höchsten Gerichten gibt, was da momentan wirklich einen Clash gibt. Also die Gerichte sagen das. Die Regierung erkennt diese Gerichte teilweise auch gar nicht an. Ganz wichtig war das auch dahingegen, dass die Peace musste wirklich für Spenden aufrufen. Jetzt für diesen Wahlkampf. Für krasse Spenden, weil die einfach staatliche Mittel, die ja Parteien normalerweise da ausgezahlt bekommen, einfach nicht ausgezahlt worden sind, aber einfach aus einem Urteil heraus, also aus Gerichtsurteilen heraus.
Ich wollte gerade fragen, ob da uns eine Anordnung gibt oder so, oder ob das auch
einfach
rechtsweg passiert.
Dahin heraus, dass halt die Peace nach Untersuchungen feststellbar selbst sich halt für die letzten Wahlen immer sehr viel mehr rausgenommen hat, als denen überhaupt zusteht.
Ah.
Und dann gab es einfach Urteile, okay, ihr habt euch illegalerweise mehr Wahlkampfmittel zuschaufeln lassen, als eigentlich erlaubt. Das heißt, das wird euch jetzt einfach abgezogen. Mhm. Bei den nächsten Wahlen stehen euch dadurch weniger zur Verfügung.
Fair
so,
fair.
Und dann wurde das als Skandal, dann wurde das auch vor den Gerichten ausgefochten. Und man spielt sich halt die Bälle so ein bisschen zu, weil man halt sich nicht gegenseitig anerkennt. Und eigentlich müsste, wie gesagt, dieser gordische Knoten jetzt einmal geschlagen werden. Und das geht halt nur, wenn dann auch das Präsidentenamt nicht an einen Peace- oder rechtsextremen Kandidaten so geht. Genau, deswegen ist es da entscheidend. Und ja, Reformen wurden da durchgeführt. Irgendwie das Staatsfernsehen ist jetzt wieder unabhängiger. Es gab dann eine Abgangsbewegung, dass jetzt die Peace dann einen neuen eigenen Privatsender gegründet hat oder beziehungsweise stärker aufgebaut hat, der jetzt mehr geschaut wird. TV Republika heißt der, glaube ich. Ja, entsprechend ist es auch schwierig, aber vom strukturellen Umbau her geht es dahin, dass es der Peace einfach immer schwieriger fallen wird. Und wie gesagt, ich hatte das von der Tendenz ja auch angesprochen, wenn sie die Wahl verlieren, kann es auch gut sein, dass die Partei noch in größerem Maße zusammenbricht, wie man das nicht sieht, einfach weil auch das Parteienspektrum in Polen nicht so krass gefestigt ist. Also wie gesagt, seit 35 Jahren jetzt gibt es da so unabhängige Parteistrukturen und viele Parteien sind da auch entstanden, wieder zusammengebrochen und so weiter. Eine andere Anmerkung.
Noch eine Sache. Wie finanziert denn eine Partei ihren eigenen Fernsehsender, wenn sie nicht mehr an der Macht ist?
Ah, wahrscheinlich über sowas wie Lizenzgebühren, die die Leute dann auch einfach zahlen müssen.
Ah, okay.
Genau. Okay. Und dann vielleicht noch eine Sache, die die Leute gar nicht so richtig mitbekommen hatten oder auf dem Schirm hatten. Also Polen ist nach wie vor auch noch EU-Rats, hat die EU-Ratspräsidentschaft momentan inne. Hat auch versucht, ein paar Reformen anzustoßen. Genau, hatte das jetzt gar nicht so krass an die Glocke gehangen, hat auch nicht irgendwie zu großen Staats- und Regierungschefstreffen eingeladen, einfach wahrscheinlich auch aus wahlkampfstrategischen Gründen. Ja, Trzaskowski, der Bürgermeister, ist eigentlich ein sehr, wie sagt man denn, nicht globalistisch, ist immer das, was von Verschwörungstheoretikern genutzt wird, der Begriff, sondern wie sagt man denn, also so, so ein Weltbürger, würde man vielleicht sagen, also ein jemand, der einfach Französisch, Spanisch fließend auch kann.
Wieso, du meinst ein Intellektueller?
Ja, das vielleicht auch. Also er hat auch Politikwissenschaften studiert und so. Aber es gibt einen anderen, Kosmopolit ist der Begriff, glaube ich. Und wie gesagt, sein Vater war auch Jazzmusiker und so. Der ist liberal aufgewachsen in dem Sinne. Und das wird ihn die ganze Zeit dann auch so angehangen. Da wird dann gesagt, ja, das ist der Franzose oder so. Sprech mal dein Französisch. Und um dieses Bild nicht noch mehr von der Peace zu bedienen, hat man dann nicht irgendwie große EU-Treffen da abgehalten. Natürlich auf Ministerebene und so. Da waren auch ein paar Foren. Irgendwie, ich glaube, das höchste an Ämtern war noch das Costa, der EU, wie sagt man denn?
Außenminister?
Nein, das ist Kalja.
Ach ja, das ist ja jetzt die
Kallas, genau. Okay, genau. Nee, Costa ist der Ratsvorsitzende, also es gibt ja den EU-Rat, wo die Regierungschefs zusammensitzen und auch über Gesetzgebung der EU mitbestimmen. Und da gibt es einen Vorsitzenden und das ist Costa. Das war auch Tusk eine Zeit lang. In der letzten Amtszeit war es der ehemalige belgische Premierminister. Genau. Und auch wieder mit Tusk wird das natürlich auch die ganze Zeit angehalten, dass er irgendwie aus Brüssel gestreut oder so. Und deswegen wollte man da nicht viel machen. Aber Costa war da, hat auch gemeint, dass die Polen da richtig Gas geben. Und Tusk hatte auch so als Motto, so das war für mich als der Slawistik studiert, also polnische Sprache und Literaturwissenschaft auch ganz lustig, hat so wirklich im Vokativ davon gesprochen, irgendwie Europa, du musst das jetzt angehen. Also wirklich so direkt angesprochen, wir müssen das jetzt packen, sozusagen. Veränderung auch hingegen der Ausrichtung gegen Russland stabiler auftreten und so und geeint einfach.
Und weg von den USA am besten. Und weg von den USA am besten.
Ja, einfach Unabhängigkeit mehr beweisen. Und da bleibt es dann spannend, wie es noch wird. Und das ist wirklich für Europa dementsprechend dann jetzt auch am Sonntag eine ganz entscheidende Wahl.
Ja. So. Für Polen und für Europa.
Ganz genau. Ja, also wirklich alle, die ersten Ergebnisse in Polen schließen die Wahllokale etwas später als in Deutschland, aber ab 9 Uhr sollten die ersten Hochrechnungen sein. Wenn es so knapp wird, wirklich wie gerade noch prognostiziert, wird es sich dann bis zum nächsten Tag auf jeden Fall ziehen. Genau, bis dann eher eindeutige Ergebnisse darlegen. Aber ja, ich hoffe, ich konnte in der Diskussion mit dir oder in einem Gespräch so ein bisschen die Lage ein bisschen klarer darstellen. Und wenn dann eben die Ergebnisse verfolgt werden, dass da Leute mehr Kontext zu haben, wie das einzuschätzen ist und so weiter.
So, was sagt dein Bauch und was sagt dein Kopf, wer es macht?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es Schaskowski macht.
Das ist der Kopf.
Das ist mein Kopf, genau. Aber in der Einschätzung, wer es machen wird, kann ich das überhaupt nicht sagen. Also dazu ist es leider wirklich zu knapp. Und es ist eigentlich auch im Nachhinein so ein bisschen deprimierend, dass man irgendwie, also ich war echt euphorisch, auch als die Peace abgewählt worden ist. Das war auch in der Politikwissenschaft. Also es war wirklich an dem Wochenende, bevor es mit mir mit der Uni losgegangen ist. Und ich erinnere mich noch an die Einführungsveranstaltung. Da war meine Professorin Silvia von Steinsdorf, die auch für die politischen Systeme Osteuropas zuständig ist in der Lehre. Und die wirklich stand da vor uns und hat gesagt, ja, es ist auch gerade so spannend und so aufregend, dass jetzt auch mal diese rechten Tendenzen, die wir überall gesehen haben, jetzt scheinbar auch wieder rückabwickelbar sind mit dem Sieg eben von Tusk und den progressiven Bündnis der Koalition dort. Aber es ist eben dahingehend deprimierend, dass quasi die große Feststellung, die wir hier versucht haben, herauszuarbeiten, dass sich diese Rechten strukturell in die politischen Systeme viel fester vergraben, als man das dann auf den ersten Blick wahrnimmt oder wahrhaben will. Und,
ja, an der Stelle eine kleine Ergänzung, weil es ist ja nicht nur, dass sie sich festgraben. Es ist ja die Tatsache, dass sie die vorherigen Strukturen kaputt machen.
Ja.
Durch ihre eigenen ersetzen. Und dann die neuen Strukturen durch demokratische Kräfte wieder zu ersetzen, bedeutet, man muss es zerstören und dann wieder ersetzen. Und das fällt, ich glaube, Mitte-Links-Parteien schwerer als Rechten.
Ja, es ist eben dieses Paradox, wie sollst du
Weil du musst also als Mitte-Links-Partei zerstören, was du in der Regel nicht tust.
Ja, und was ja auch, also quasi das Paradox in einer in einem Staat, wo irgendwie der Rechtsstaat einfach ausgesetzt ist in Teilen, wie sollst du da mit rechtsstaatlichen Mitteln dann eben diesen dann wieder einführen? Das ist so ein bisschen paradoxe Problemstellung, die
das
einfach Fallstricke mit sich bringt, wo man aber eben gut agieren muss. Und wenn das, wenn Schaskowski gewählt wird, auch mit einem Abstand, achso, das muss ich noch, das ist ganz wichtig, das hatte ich vorhin angeschnitten, habe ich aber nicht zu Ende ausgeführt. Also es ist eigentlich wichtig, dass Schaskowski mit mindestens, sagen wir mal, 5%, um die 5% eigentlich gewinnen sollte, damit sehr sicher ausgeschlossen wird, dass die Peace das Ergebnis anzweifeln wird. Es besteht nämlich das Problem, dass ja immer noch im Verfassungsgericht sehr viele, die werden dann Neo-Richter genannt, also von der Peace illegal ernannte Richter, die natürlich komplett auf Parteilinie von denen sind und die auch in dem Gremium sitzen, was eben die Rechtmäßigkeit der jetzt laufenden Wahl nachher beurteilen wird. Und wie gesagt, ist die einhellige Meinung, dass die, wenn es knapp ausfallen wird, und weil sie, wie erklärt, so viel zu verlieren haben, das dann wohl einfach wagen könnten, das anzuzweifeln. Und es könnte dann einfach zu einer Staatskrise führen oder so internen Spannungen. Das will man eigentlich wirklich nicht haben. Besonders nach den großen Reformen, die ja dann eigentlich die nächste Regierung durchführen will. Deswegen brauche ich das da eigentlich ein großzügigeres Ergebnis von Schaskowski hoffentlich, aber ja, gerade sieht es noch knapp aus. Hoffen wir auf das Beste.
Hoffen. Du weißt ja.
Ja.
Rebellion hat nichts anderes als Hoffnung.
Hm. Noch ist Polen nicht verloren.
Ja, ja, noch nicht. Aber Strukturen sind halt immer so ein Ding. Und deswegen will ja die AfD auch in Deutschland die Strukturen zerstören.
Und deswegen sollten wir sie da überhaupt nicht dran lassen.
Ja, das ist in der Verantwortung der Konservativen, der Union. Und Spahn und Lindemann arbeiten schon kräftig dran, dann mit denen zusammenzuarbeiten, damit sie eine neoliberale Schocktherapie für Deutschland durchführen können, die bedeutet, du arbeitest einfach, bis du tot umfällst. Also keine Sozialsysteme mehr. Er hat ja bei Mioska gesessen und hat gesagt, auf die Frage, wer arbeitet zu wenig? Ja, die Rentner arbeiten zu wenig.
Ja, also ohne ein wirklich progressives wirtschaftliches Programm wirst du das nicht einhegen können irgendwie. Und dass Leute das, politische Akteure das langsam nicht checken, obwohl es seit Jahren sich genauso abzeichnet, ist eigentlich, wenn nicht, fast eines der größten Probleme.
Ja, also ich verstehe das aber auch nicht, dass man nach 50 Jahren Trickle-Down funktioniert nicht als konservative Partei weiterhin dieses Loch gräbt und zwar noch mehr Trickle-Down. Noch mehr Arbeit, noch mehr fällt einfach tot um und belastet uns nicht, ja. Und das von Leuten wie Linnemann, der in seinem ganzen Leben vier Jahre überhaupt nur gearbeitet hat und sonst sich im Bundestag an Fetten gemacht hat auf Kosten der Steuerzahler. Ich habe damit kein Problem, dass Steuergeld verwendet wird, um Politiker zu bezahlen. Ich habe ein Problem damit, wenn es solche antisozialen Vollpfosten wie Linnemann sind und Spahn, korrupt bis zum geht nicht mehr. Also das ist die Zukunft der deutschen Politik. Spahn, Linnemann, Amthor. Korrupt bis zum geht nicht mehr. Und unsozial bis zum geht nicht mehr. Und die werden mit der AfD kooperieren.
Ja, wichtig ist halt auch, dass ich einfach auf linker Seite das tue. I look at you, SPD.
Und das kannst du gleich begraben.
Ja.
Lars Klingbeil. Wir stehen für die wirklich fleißigen Arbeiter ein. Weiß nicht ganz genau.
Da kann ich nur einen Artikel von Linus Westhäuser jetzt zuletzt in der Zeit empfehlen, der eben versucht hat, genau zu analysieren, warum auch gerade die SPD bzw. linkere Parteien sich so schwer tun und was eigentlich die Ansprache von dieser Seite sein müsste, um gegen die Zugewinne der Rechten da anzuarbeiten.
Versuch mal, den Artikel zu finden. Es war mir eine große, große Freude, Niklas, dass du bei mir warst. Ich versuche das alles rechtzeitig zusammenzuschnippeln und Mittwoch oder spätestens Donnerstag rauszubringen.
Cool.
Dann ist ja Feiertag. Dann haben alle Leute genug Zeit, sich das mal anzugucken. Und wehe, ihr habt nicht so viel, also ich habe jetzt hier nicht so viel Zuschauer wie beim Fernsehpodcast. Also seid informiert über euren Nachbarn Polen. Das ist wichtig.
Ja. Und fahrt hin. Ja. Noch viel wichtiger.
Ja. Dann können wir mal gucken, wie eine Infrastruktur aussieht, wo der Staat investiert.
Ja, ganz genau.
Komm mal nach Hause.
Gibt es leider eine Baustelle, aber auf deutscher Seite. Deswegen
ja, natürlich gibt es die auf deutscher Seite.
Ja.
Dann fragen wir Herrn Merz mal. Herr Merz, wie kann es sein, dass ich Polen besuche und die eine geile Infrastruktur haben und ich nach Deutschland komme und überall Baustellen sind und nichts fertig wird und die Brücken unterm Po zusammenbröseln?
Ja.
Ich mach los.
Alles klar.
Bis dann. Tschüssi.
Ciao.